Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Schalker Markt, Folge 43 mit meiner Wenigkeit, Robert Jada, Sky-Redakteur von Sky Sport, mit dem Schalke-Reporter von Sky, Dirk Große-Schlamann. Und netterweise hat sich Schalkes Mediendirektor Marc Siegmann bereit erklärt, kurz bei uns vorbeizuschauen. Marc, guten Morgen. So müssen wir anfangen. Du warst gestern noch in Halle. Wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, guten Morgen, herzliches Glück auf. Meiner Stimme und meinen etwas unterlaufenden Augen merkt man noch an, dass wir, glaube so um 4.27 Uhr irgendwann in Gelsenkirchen waren gestern. Das war also eine kurze Nacht, aber mit einem Weiterkommen in die zweite Pokalrunde nehmen wir das gerne hin. Alles okay.
Ja, liebe Grüße auch aus Holland. Ja, ich bin mal wieder im Urlaub, ist klar. Ne? Ja, ist ja alles. Ich muss das auch bedienen. Und ihr seht im Hintergrund die supergeile Konstruktion für alle, die Vodcast haben. Das ist unsere Leinwand, auf der wir gestern dieses Spiel auch verfolgt haben. Bisschen blöde gewesen, während der ersten Halbzeit konnten wir es hier nicht gucken, weil das hat der Beamer nicht geschafft. Wir mussten warten, bis es dunkel ist. Und ja, wir haben in der zweiten Halbzeit der Verlängerung auch mit den Nachbarn kurzes Gespräch führen müssen. Naja, egal. Marc, wir haben uns alle irgendwie hier, oder viele haben sich drauf gefreut. Schalke spielt endlich in Weiß in diesem neuen supergeilen Trikots. Und dann spielt er in Blau. Was war der Grund? Ganz simpel, ne?
Ja, ist ganz simpel. Du musst dich natürlich an die Farben der Heimmannschaft ein Stück weit adaptieren. Die Schiedsrichter geben ja am Ende die Trikots frei. Und dadurch, dass Halle einen Weißanteil in der Gesamtkonstellation Trikot, Hose und Stutzen hat, spielt man da nicht in Weiß, sondern in Blau in dem Fall.
Und wann spielt ihr endlich in Weiß?
Das ist eine gute Frage. FC Augsburg hat ja auch einen starken Weißanteil drin. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Trikots von Union Berlin.
Habe ich gerade geguckt. Die sind tatsächlich komplett rot, haben vorne ein bisschen weiß drauf, aber rote Hosen auch, rote Stutzen. Dann wäre die Chance groß.
Könnte klappen, hängt aber natürlich am Ende von der entscheidenden Schiedsrichter ab. Die geben final die Trikots dann im Austausch mit Teammanagement und Zeugwarten frei.
Wir hatten erst gedacht, das könnte eventuell daran liegen, dass ihr sagt, nee, wir haben ja keine mehr von den Dingern, nicht, dass die Spieler die ins Publikum werfen. Aber das war nicht der Grund.
Ja. Die Sorge kann ich nehmen. Dafür haben wir genug.
Okay.
Ja, also natürlich für die, die es nicht mitbekommen haben, also Marc nimmt eine kurze Nachtaufsicht, um hier ein paar Fragen zu beantworten, nämlich genau zu den Trikots. Es gab in den vergangenen Tagen, ja, vor allem bei Social Media, einen kleinen Aufruhr wegen der Schalke-Trikots, falsche Beflockungen und so weiter. Dirk, ihr habt gestern auch ein Statement rausgebracht zu den Problemen, dazu kommen wir gleich. Mich würde mal interessieren, als da die ersten Bilder auftauchten bei Social Media und die ersten Reklamationen, obwohl es sehr wenige waren laut eurer Aussage, wart ihr ein bisschen überrascht, dass sowas überhaupt aufgetaucht ist?
Nee, also dass ein Flock nicht richtig sitzt, dass mal was schief ist, dass mal eine Rückennummer ehrlicherweise nicht passt, das passiert, glaube ich, jedes Jahr. Das ist auch ein Stück weit normal, wenn du so viele Zehntausende Trikots rausgibst, dass das passiert. Davon waren wir nicht überrascht. Ich glaube, was total wichtig ist, dass Reklamation eben nicht gleich Social Media ist. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist eher ein Hinweis. Ist total wichtig, wenn das jemanden betrifft, ist egal, ob das ein Trikot ist oder irgendwas anderes, wer sagt, da muss ich mich offiziell an Schalke 04 wenden, hilft das immer, das über die offizielle Reklamation zu machen, weil das dann auch einfließt bei uns und wir ein Gefühl dafür bekommen, okay, passiert da gerade viel, ist da viel schief gelaufen oder sind das eher Einzelfälle, die man vielleicht auch hands-on lösen kann. Und das muss man natürlich auch erstmal sortieren einmal. Das dauert ein paar Tage. Die Welt ist ja sehr ungeduldig geworden. Aber trotzdem muss man sich erstmal sortieren und muss dann schauen, was kommt ein. Und in der Tat, wann ist gestern, ich habe jetzt nur die Zahl vor Anpfiff, da waren es rund 50 Reklamationen, die es gegeben hat. Die allermeisten, weil Fans das Gefühl hatten, dass der Brustflock nicht richtig sitzt, dass da was verrutscht ist.
Also ist das, also im Endeffekt, ich habe ein paar Anschriften auch bekommen, ich würde euch da gerne auch mal irgendwie mal ein Bild zeigen, wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, da muss man tatsächlich schon genau hingucken, aber vielleicht kann man das hier mal sehen, dass das halt so, da ist das Bäumer halt schräg oder auch minimal schräg, wenn man das hinhält, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du auf dieses Trikot lange wartest, dass du dann einfach sagst, ey, wie kann das sein, ne? Glaubst du, dass vielleicht auch der ein oder andere ein bisschen Schiss hat, dass er kein Trikot mehr bekommt, wenn er es jetzt retourniert, weil er eigentlich das Ding tragen möchte und sagt, boah, wenn ich das jetzt zurückgebe, muss ich erstmal 2 Monate warten oder 3.
Das kann durchaus sein, dass die Fans genau davor Sorge haben. Das hängt am Ende alles davon ab, wie viele es tatsächlich sind, die außerhalb dieses Korridors sozusagen liegen. Denn nochmal, die werden niemals alle identisch sein. Das geht gar nicht in so einem Prozess. Und dass das mal minimal abweicht, das wird passieren. Wenn es jetzt nicht so viele Fälle sind, dann werden wir das Bestmögliche machen. Das haben wir gestern, haben wir bewusst alle Trikotverkäufe auch nochmal mit einem Mailing angeschrieben, um da auch ein bisschen, ne, alle zu beruhigen sozusagen und auch zu vermitteln. Wenn das jetzt bei einer gewissen Stückzahl bleibt, dann können wir, man kriegt ja auch Retouren, passt ein Trikot nicht und so weiter und so fort. Da kann man schon auch umtauschen. Aber das ist emotional irgendwie zu was führt, weil das Trikot ist ja das emotionalste Produkt, was wir haben. Ist doch ganz klar. Also ich meine, das ist das, was die Menschen tragen wollen. Und das kostet auch Geld, viel Geld am Ende für viele Leute. Und dass die dann erwarten, dass das vernünftig gesetzt ist, egal ob jetzt vorne oder hinten, ist doch ganz klar. Ich glaube, dass man trotzdem, und deswegen bin ich hier auch heute reingekommen, ist wichtig, das einzuordnen, wie viele Fälle es denn tatsächlich sind. Und dass es halt auch unterschiedlich ist, ob es den Brustblock sozusagen betrifft oder den Rücken.
Ich habe den Rücken jetzt mal hier, Dzeko, ne, mit der, da ist die Null falsch rum. Das sieht natürlich, das habe ich tatsächlich erst auf den zweiten Blick gesehen, weil da das Schalke-Logo in der Nummer ist. Geht das so ein bisschen in die Richtung, das liest man ja immer mal wieder, dass ein Dortmund-Toaster einen Schalke-Toast ausgespuckt hat? Oder ist das einfach, da hat dann einfach einer, weil der 400 Mal Dzeko machen musste, einfach mal kurz in der Nachtschicht vielleicht die Null falsch rumgedreht?
Also ich gehe davon aus, dass das so der Klassiker ist, wenn man wirklich ganz viele von diesen Flocks macht, dass der einer mal verrutscht und dann, wir machen zwar auch mit unseren Dienstleistern extrem viel Qualitätsmanagement, aber das lässt sich nicht vermeiden, dass es so wie bei uns, obwohl wir 400 Mal einen Text lesen mit 6 Paar Augen gefühlt, trotzdem mal ein Tippfehler durchgeht oder irgendein technisches Problem auftritt, was man eigentlich meint, kontrolliert zu haben, und da passiert es trotzdem. So, dass das für die Fans emotional ärgerlich ist, verstehe ich total, und deswegen haben wir auch gesagt, das ist ja sowieso, das ist ja offensichtlich, dass wir das tauschen, wenn da die Null falsch rum ist, aber dass wir eben auch bei anderen erstmal das Angebot machen, soweit das dann eben auch außerhalb dieser Karenz ist. Und das Zweite, was jetzt wichtig ist, es werden ja noch Trikots ausgeliefert. Wir hatten ja auch angegeben, dass es eine relativ lange Lieferzeit gibt aufgrund der Masse an Bestellungen. 14 bis 21 Werktagen bei individualisierten, also mit Flocks hinten drauf, sogar nochmal ein paar Werktage länger. Wir werden die jetzt alle einzeln nochmal angucken lassen. Sind die Flocks vorne richtig gesetzt? Normalerweise macht man das stichprobenartig. Wir werden das jetzt einmal sauber angucken, um dann die, bei denen wir sagen, hey, ja, die passen vielleicht nicht so ganz gut, direkt rauszuziehen und nur die zu versenden, die auch wirklich passen. Das ist klar auch an die Dienstleister kommuniziert, dass wir da jetzt ein gutes Auge drauf werfen, damit das eben nicht zu Enttäuschung führt, wenn dann die Box aufgemacht wird und man denkt, warte mal, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Aber nochmal, Stand jetzt sind es Einzelfälle. Ne? Bei die Zahl ist ja ausnahmsweise bekannt. Rund 40.000 verkaufen Auswärtstrikots bei 50 Fällen. Das hält sich, glaube ich, noch in Grenzen.
Hält sich in Grenzen. Ich finde auch die Reaktion absolut vorbildlich, dass ihr jetzt sagt, ihr reagiert darauf, dass ihr alle nochmal überprüft. Eine kleine Doppelfrage. Könnt ihr abschätzen, wie lange betroffene Fans, die es jetzt einschicken, noch warten müssen? Und B, du hast jetzt zweimal von 50 gesprochen. Dadurch, dass ihr ja jetzt den Rest ja alles händisch nochmal überprüft, rechnet ihr trotzdem noch mit mehr, die es bislang vielleicht noch nicht gesehen haben oder die schon ausgeschickt wurden? Und oder denkt ihr, das wird so also wir reden jetzt nicht, wenn es dann am Ende 55 sind, aber rechnet ihr ungefähr, dass es in dem Rahmen bleibt?
Ist ja schwer zu prognostizieren. Ne? Wir können da jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken, aber wir gehen jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass das noch exorbitant ansteigt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da zumindest keine Anhaltspunkte für. So sollte sich das ändern, dann müssen wir schauen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt's da keine Anhaltspunkte. Wie lange, das ist eine gute Frage. Wir haben ja im Service bei uns, vielleicht das nochmal zum Hintergrund, nicht nur das Thema Trikots, sondern das Service behandelt ja erstmal alle Anfragen, die ankommen. Ne? Von Tickets, Trikots, Anfragen zu besonderen Parkplätzen, Antworten, was weiß ich. Also alles Mögliche, was es so gibt, kann ja erstmal im Service landen. Und da wird jetzt natürlich speziell nach den Trikots auch nochmal gefiltert, um dann den Prozess eben auch zu beschleunigen. Aber die müssen ja erst einmal, das steht ja auch in der E-Mail drin, per Versandetikett, das von uns bereitgestellt wird, zurückgeschickt werden zu uns. Dann werden wir sie uns anschauen und dann werden wir entsprechend entweder austauschen oder sagen, na, ehrlich gesagt, ist das Teil des Korridors, des Karenzkorridors. Dann muss das wieder entweder neu verschickt oder zurückgeschickt werden. Das dauert natürlich, ne? Bei den normalen Abwicklungen, die wir auch machen, da will ich jetzt keine falschen Versprechungen machen, dass das innerhalb von ein paar Tagen geht. Das kann schon ein bisschen dauern. So ehrlich muss man, so ehrlich muss man sein.
Okay. Dann natürlich noch eine Frage, die wahrscheinlich allen so ein bisschen, ja, umherschwirrt. Ihr seid ja bestimmt schon in die Fehleranalyse gegangen. Wie könnt ihr euch erklären, wie es zu solchen Fehlern kommt, auch wenn es wenige sind? Das sind ja teilweise schon, ja, wie du sagst, eine Null verkehrt rum oder völlig schief oder so. Habt ihr da schon eine Idee, wie es zu solchen Fehlern kommen konnte?
Also ne, nochmal ist wichtig, glaube ich, beide Seiten zu differenzieren, weil es auch unterschiedliche Prozesse sind, die das betrifft. Am Ende, das sind stückweise das normale Mengenfehler, die passieren. So eine Null verkehrt rum, weil es sieht halt einfach, ja, ich verstehe das, dass die Leute diskutieren, weil es einfach doof aussieht in An- und Abführung, um das mal jetzt ganz offen zu sagen. Na. Das wird am Ende, wenn du, ich weiß nicht, wie viele hunderte Jego-Vlogs wir wahrscheinlich wieder verkauft haben, wird das durchgerutscht sein. Dafür gibt es normalerweise Qualitätsmanagement. Das wird in vielen Fällen auch gegriffen haben. In denen hat es jetzt nicht gegriffen. Das ist das Erste, was wir auch mit unseren Dienstleistern nochmal besprochen haben. Gut hingucken. Gut drauf gucken, lieber einen halben Tag in einer Abführung, alles später dafür richtig machen. Und das ist das Essentielle. Da drückt man ja jetzt keinen Knopf oder dreht ein Rädchen oder sonst was. Und das macht ja auch keiner mit böser Absicht, sondern das passiert dann einfach mal zwischendurch. Das ist so eine Maschine, da ist vielleicht auch mal was falsch irgendwie eingespannt sozusagen, jetzt mal in meinen Worten. Wir sind ja alle keine Merch-Produzenten hier in der Runde. Das passiert, ne? Ich nehme mal gerne das Beispiel der Zeitungsfalte. Wer noch so altmodisch wie ich ist und zwischendurch mal eine gedruckte Zeitung in der Hand hat, wird das kennen, dass es den Fall gibt, dass manchmal die Seite so eine leichte Falte besitzt. Und wenn du sie dann glatt ziehst, fehlt dir ein Stück des Textes. Das passiert halt mal zwischendurch, wenn du so in Masse Dinge produzierst. Sollte nicht. Den Ärger verstehen wir auch total. Deswegen haben wir jetzt ja auch so direkt Kontakt aufgenommen, wie wir es gemacht haben. Aber es lässt sich jetzt mit dem Knopfdruck, wir werden nie, also du wirst nie auf Null kommen. Da wird immer irgendwelche Fehler werden immer drin sein.
Ich glaube, das hat in diesem speziellen Fall halt auch nochmal, glaube ich, ein bisschen Schub bekommen, einfach weil dieses Trikot so begehrt war und halt auch so viele schon Frust hatten, ne, mit Nachbestellungen und so. Und wenn du dann so auf dieses Stück Stoff wartest, ich glaube, dann ist einfach die Frustration, das hast du ja gerade auch gesagt. Ich hatte dann auch gedacht, okay, das sind schon coole Sachen. Wann kommt die Kollektion? Ne? Das hatte Matthias Tillmann ja auch dann bei uns angekündigt. Jetzt ist die rausgekommen. Und dann gab es einen, finde ich, tatsächlich berechtigten Preisschock bei den ein oder anderen Fans, die gesagt haben, T-Shirt, also wenn man das ganz normale T-Shirt mit dem Retro-Logo drauf, mit diesem blauen Balken, das kostet 70 Euro. Da habe ich auch erstmal gedacht, boah, das finde ich für ein Vereinsmerch ehrlich gesagt relativ hoch. Vielleicht kannst du mal was zur Preisgestaltung sagen, weil ich weiß, ihr bekommt eine Vorgabe von eurem Ausstatter oder zumindest eine Preisempfehlung. Das sieht man auch daran, dass der Ausstatter, in diesem Fall Adidas, ja andere Vereine ausstattet, die einfach anderes Preissegment haben, nämlich ein deutlich geringeres. Und da entsteht natürlich ein bisschen der Gedanke, dass da gerade so ein bisschen überall Geld gemacht wird, wo man Geld machen kann.
Ich glaube, dass insgesamt so diese Melange ist, die vielleicht ein bisschen zu mehr Emotionen bei dem einen oder anderen Thema geführt hat. Ne? Also, wovon du sprichst, ist ja der UVP, wie da in der Abkürzung so gesagt wird, nämlich der unverbindlichen Preisempfehlung. Die gibt's für alle Produkte, die wir in den Verkauf geben. Und die wird auch bei den verschiedenen Clubs, du hast ja jetzt die Aus- und Ausrüster Adidas angesprochen, das ist bei allen so, ne, dass es diesen UVP gibt. Und dann müssen die Vereine eben entscheiden, gibt es noch irgendwas, was zusätzliche Kosten verursacht? Das ist die Preislogik, ne? Sogenannte Veredelung. Also gibt es noch einen Print irgendwo? Gibt es auch irgendwas Spezielles, was wir machen über einen anderen Dienstleister, was dann dazu führt, dass nochmal mehr Kosten entstehen und man dann entsprechend den Preis anpasst. Dass das Unmut geschürt hat, insbesondere glaube ich das Thema T-Shirt, was viel diskutiert worden ist, das haben wir natürlich wahrgenommen und haben wir gesehen und haben wir auch intern schon angefangen zu diskutieren, weil die Wirkung war ja offensichtlich, ne? Da müssen wir ja nicht drum herum reden. Und dass das jetzt nicht unser Ziel ist, wenn wir so eine Kollektion rausbringen, auf die Leute, glaube ich, optisch auch Bock hatten. Und das sieht man ja auch an den Verkäufen, die sehr erfolgreich waren, dass das dann so ein bisschen untergeht, weil ja wir über Preise reden, ist natürlich nicht unser Wunsch und nicht unser Ziel. Und nochmal, das werden wir uns auch ganz genau, aber eben auch in Ruhe angucken. Ne? Das ist immer wieder mein Appell. Da hilft, glaube ich, auch keine populistischen Versprechen sozusagen, die wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr uns irgendwo wieder einholen, sondern man muss sich das Ganze in Ruhe angucken. Das teuerste T-Shirt in dieser Reihe der Vereine jetzt zu haben, um dieses Beispiel mal zu nehmen, hat natürlich nicht geholfen. Und das
ich finde halt die Preisspanne. Ne, die Preisspanne ist halt schon. Also wenn es dann jetzt irgendwie 3-4 Euro sind, aber es sind, glaube ich, also verbessert mich, weil es gibt bis zu 20 Euro Unterschied, ne, zu anderen Vereinen. Und das sind ja durchaus auch Vereine mit, Robert, verbessert mich, aber ich glaube, das ist Nürnberg, Bayern, Köln.
Das T-Shirt, von dem du sprichst, kostet bei Schalke, ich habe es nämlich direkt vor mir, 64,95. Das kostet bei Bayern, Real Madrid, Frankfurt und so weiter 55 Euro. Das ist also 10 Euro günstiger und ich glaube beim Club sogar 50 Euro. Also die maximale Spanne, die ich jetzt gefunden haben, sind 15 Euro.
Aber dann habt ihr schon nachgebessert, weil
sind halt 10 Euro.
Also am ersten Tag kostet es aber 69,95.
Ach so, ist es sogar nochmal.
Ja, also nach meiner, ich habe extra nochmal drauf geguckt hier.
Ja, ich habe einen Screenshot gemacht.
Sie ist tatsächlich nicht, weil es sehr unscharf ist.
Ja, aber es ist... Warte mal.
Also,
ja, ich sag hier. Also ich kann's dir gleich schicken. Ja. Also das ist tatsächlich.
Ja, ist alles gut. Ich glaub's dir, wenn du sagst.
69,95. Also 70 Euro. Und das fand ich dann ehrlich gesagt, wenn ihr da jetzt nachgebessert habt, umso besser.
Ach so, ganz kurz. Aber Dirk, ich glaube, redest du von dem mit dem blauen Streifen oder mit dem mit den blauen Ärmeln?
Blauer Ärmel.
Ja.
Blauer Ärmel kostet immer noch 69,95.
Das ist das Aufwärmshirt kurz. Ich war bei dem normalen T-Shirt.
Bei dem du meinst
genau.
Das. Genau. Ja, alles klar. Gut.
Weil ich habe mir die Übersicht hier auch mal einmal aufgemacht mit dem Vergleich der verschiedenen Vereine. Ich gucke hier links gerade auf mein Laptop. Also da sind die Unterschiede, sind ja so im Wesentlichen bei dem T-Shirt, glaube ich, 10 Euro ungefähr. Der FCN lag auch bei 54,95. Aber am Ende gehen wir da auch in die Details, dass du unterschiedliche Kosten und Preisstrukturen hast bei unterschiedlichen Merch-Artikeln. Das ist erstmal normal. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel, was ich mitgebracht habe, wenn ihr euch an die Aufstiegs-Shirts erinnert. Wir hatten ja zwei. Wir hatten eins, das relativ günstig war. Ich weiß den Preis jetzt nicht mehr aus dem Kopf, um ehrlich zu sein. Und eins, Hold Your Ground, was teurer war, ne? Weil es auch dann anderer Stoff war und andere Verarbeitung und so weiter. Das ist ein Stück weit normal. Diese Range zwischen verschiedenen Kollektionen, zwischen verschiedenen Stoffen und so weiter, die wird man immer haben. Das ist auch die Angebotspalette sozusagen, die wir anbieten. Dass diese Art der Kollektion wie die Originals, wenn man die in der Hand hat und sich den Stoff anguckt und so weiter, dass die preislich eher ein bisschen weiter oben liegt, hat auch was mit der Qualität am Ende zu tun, die schon auch wirklich exzellent ist bei der Kollektion. Aber nochmal, ich glaube auch, dass es gar nicht, natürlich, dass es alles irgendwie ein Stück weit, und das begegnet uns ja alle im Leben, teurer geworden ist und naja, man manchmal sieht auch denken, hoppla, wie ist denn das eigentlich an der Supermarktkasse passiert, zu 100%, dass wir an der einen oder anderen Stelle bei der Kollektion nochmal reden müssen, intern, ist glaube ich klar, das haben wir auch schon offen gesagt und das werden wir auch in den nächsten Tagen nochmal tun. So.
Also ich find's ja grundsätzlich okay, so eine Erfolgswelle auch mitzureiten. Also ich finde, das ist auch vollkommen, ganz ehrlich, da wärst du rein kaufmännisch auch doof, das nicht zu tun. Aber das Problem ist natürlich, wenn du einen Vergleichswert hast.
Da muss ich jetzt einmal reingehen, tatsächlich, ja. Weil die Kollektion haben wir ja nicht spontan gemacht, ne? Auch die ist ja über Monate geplant, ne? Und wäre auch gekommen, sieht man ja am FCN.
Kann man ja anpassen.
Ja, genau, aber jetzt sehen wir mal das T-Shirt zum Beispiel. Da haben wir halt den Unterschied, dass wir dann noch was hinten drauf gemacht haben und diese Kosten dann eben noch dazukommen. Ob das jetzt
dann richtig oder falsch ist und ob man das hätte anders bewerten können im Nachgang. Darüber kann man immer diskutieren. Und da ist auch nochmal die, glaube ich, Wahrnehmung faktischer Preis und was löst das emotional irgendwie dann auch aus, wenn man diese Einordnung dann macht und sieht. Ich glaube, diese Ebenen muss man auch nochmal voneinander trennen. Aber das Wichtige, und das kann ich mit voller Überzeugung sagen, die Reaktion von ja einem gewissen Teil unserer Fans und Mitglieder, die sagen, boah, das fühlt sich nicht richtig an, die haben wir schon wahrgenommen. Und auf der anderen Seite ist es halt trotzdem immer noch sehr gut verkauft worden. Ne? Das ist dann genau diese Balance, die muss man dann auch treffen. Das verstehe ich auch, dass das dass das dann am Ende zur einen oder anderen Reaktion führt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns vorgenommen haben, als wir wussten, es steigen auf. Jetzt bringen wir mal noch 3 Kollektionen raus und jetzt hauen wir nochmal überall 10 € drauf und dann geht's los. Das machen wir nicht und das wäre auch nicht richtig.
Okay, also dann aber trotzdem meine Folgefrage, weil du hast ja auch jetzt, reden wir jetzt mal speziell von diesem T-Shirt mit dem Streifen, was auch bei anderen Vereinen mehr oder weniger in der gleichen Ausfertigung da ist. Du hast jetzt gemeint, bei Schalke ist hinten noch ein Schalke-Druck drauf. Genau. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, beim FC Bayern beispielsweise ist das nicht drauf. Das heißt, das ist dann schon, ob das dann 10 € sind, wie gesagt. Aber jetzt meine Frage, weil du es jetzt auch gesagt hast, dass ihr darüber nochmal diskutiert. Du willst natürlich keine Versprechungen machen, trotzdem die Nachfrage. Ja. Ist es denn denkbar, dass Fans, die dieses T-Shirt jetzt schon gekauft haben, vielleicht eine Gutschrift beim nächsten haben, indem ihr dann zum Beispiel sagt, okay, wir würden das jetzt reduzieren und die das jetzt schon gekauft haben, kriegen dann beim nächsten Kauf im Fanshop eine Gutschrift von 5 € oder wie viel auch immer. Ist das denkbar oder ist das jetzt einfach eher dann bei der nächsten Kollektion, dass man da Konsequenzen draus zieht?
Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob wenn wir jetzt den Fans einen 5 € Shop-Gutschein geben würden, ob das nicht eher eine andere Reaktion auslösen würde nach dem Motto, jetzt sollen wir noch mal mehr Geld ausgeben. Weiß nicht, ankommen würde. Ich verstehe die Idee hinter der Geste, aber da will ich keine falschen Hoffnungen machen. Es geht eher darum, nach vorne gerichtet, sich das sauber anzugucken und vielleicht auch in der Gesamt Preisgestaltung von vielen Themen, die da so derzeit umherschweben, das ein bisschen anders. Ja, ich nenne das jetzt mal zu strukturieren, ne, an der einen oder anderen Stelle, um vielleicht nicht das Gefühl auszulösen, was jetzt bei dem einen oder anderen dann auch ausgelöst wurde. Was mir halt und als Vertreter des Vereins, dafür bin ich ja heute gekommen, total wichtig ist, weil ich weiß, dass das in der Vergangenheit auch immer wieder die Leute enttäuscht hat, wenn dann Kritik kam und wir haben sie nicht wahrgenommen. Wir beschäftigen uns damit. Wir haben uns damit am Wochenende schon sehr intensiv beschäftigt. Aber bitte auch darum, uns die Zeit eben zu geben und das in Ruhe anzugucken und dann zu sagen, so, was sind das für Ableitungen dann für die Zukunft? Und all diese Themen eben, so wie wir das jetzt auch hier machen, separat anzuschauen, einzeln zu bewerten und dann guckt man irgendwann sich einmal das global an. Und dann trifft man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle demnächst eine andere Entscheidung. Bei vielen anderen bleibt man vielleicht auch dabei, dass sie genauso richtig sind aus unserer Sicht. Aber was mir wichtig ist, wir haben uns nicht vorgenommen, jetzt die Sommerpause zu nutzen, um irgendwelche Probleme auf dem Rücken unserer Fans und Mitglieder zu lösen. Das wäre, glaube ich, auch unehrlich und auch nicht richtig. Sondern das müssen wir über andere Wege machen. Da haben ja Matthias, Frank und Christina sich auch häufig in den letzten Wochen zu geäußert. Und da ändert sich auch nichts dran.
Sag mal, der heiße Scheiß, ist der denn noch da? Ich guck gerade, ne, im Shop ist noch alles da, oder? Das ist noch nicht ausverkauft.
Es ist größentechnisch an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ein bisschen eng tatsächlich.
Aber von der Anzahl her, ne? L wird bei mir schwierig. Ach so, du
meinst. Nee, ich wollte jetzt nicht dein Bodymass-Index hier einordnen, um Himmels Willen, sondern eher die Verfügbarkeit nach Größen.
Es zu ist viel halt, Urlaub.
Also, ich glaube, optisch war das schon ein Treffer, ne? Das kann man nicht anders sagen. Das hat den Leuten schon sehr gut.
Also das finde ich jetzt ganz
gefallen.
Krass. Ich gucke jetzt gerade hier dieses T-Shirt, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das ist ja eine lustige Information darunter. 980 Fans haben sich diesen Artikel in den letzten 24 Stunden angesehen. Also fast 1000 sprechen jetzt über dieses T-Shirt schon gerade in den letzten 24 Stunden. Und wir haben, also krass. Abgefahren. Ja.
Marc, von meiner Seite abschließend noch, also ihr habt ja offenbar die Gefahr erkannt, dass ihr Fans vielleicht auch mit dieser Preispolitik vergrauen könntet, wollt das vielleicht nochmal besprechen und dann dementsprechend anpassen. Du hast jetzt ja auch gemeint, dass die Kollektion trotzdem gut verkauft wird. Meine Frage dazu wäre, ist man mit dem bisherigen Verkauf der Kollektion zufrieden oder denkt man, naja, wenn man ein bisschen günstiger gewesen wäre, wäre noch mehr gegangen?
Also jetzt bin ich ehrlicherweise nicht super nah immer an den Verkaufszahlen unserer Abteilung Merch, muss ich sagen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Verkäufe dieser Gesamt-Originals-Kollektion nicht erfolgreich gewesen wären. Wenn man, Dirk hat ja gerade die Zahlen nochmal, jetzt am Beispiel des T-Shirts, das gab es ja in den vergangenen Tagen, gab es ja einige Screenshots, die bei Social Media da umhergingen, wie viele Menschen sich Artikel angeguckt haben. Ich glaube, da waren wir mal fünfstellig irgendwo sogar bei einem aus der Kollektion. Das ist schon insgesamt erfolgreich gelaufen und da freuen wir uns ja auch drüber, wenn die Leute sagen, ich will jetzt auch, bitte in Social Media seid mir nicht böse, aber Social Media ist auch nicht immer gleich reales Leben. Wenn wir da jetzt mal ein Beispiel rausnehmen, da hat jemand irgendwie gepostet, dass Schalke ihn im Sommer jetzt arm machen würde, weil die Sachen so gut wären, dass er sie alle kaufen müsste, sozusagen, ihr würden alle so gut gefallen. Das ist ja eigentlich das, was wir im Positiven auslösen wollen, dass die Menschen sagen, nee, das ist cool, das ist Lifestyle, das Schalke 04, ne, das trage ich, da bin ich dann auch stolz mit, ob das im Stadion ist oder auch im normalen Leben, vielleicht sogar im Berufsalltag, wenn es im Büro irgendwie geht, im Privaten, dann eben die Klamotten zu tragen und zu sagen, yo, das passt. Und ich glaube, da haben wir den Nerv schon getroffen in den vergangenen Wochen und Monaten bei den allermeisten Themen, muss man sagen.
Wunderbar. Dirk, hast du noch was? Sonst würde ich sagen, wir verabschieden unseren übermüdeten Gast in Feierabend ist es wahrscheinlich gar nicht, aber zumindest würden wir ihn hier entlassen.
Dirk, hast du noch was? Ich muss um 11 Uhr, nehme ich einen Termin.
Wir haben soweit alles geschrieben, abgefragt. Marc, vielen, vielen Dank. Wissen wir sehr zu schätzen. Und du weißt, du hast noch eine Aufgabe für den Schalker Markt. Muss uns noch einen Gast klar machen.
Mein Appell nochmal, alle, die es irgendwie betrifft mit den Trikots, bitte ans Service Center wenden, ja, meldet euch. Ansonsten vielen Dank, dass ich da sein durfte. Viel Spaß euch noch. Wenn ihr jetzt zu diesen ganzen Sportthemen kommt, da lege ich schnell auf. Das ist,
macht das.
Da sind andere dafür zuständig.
Ja, Mann.
Marc, vielen, alles vielen klar, Dank.
Danke.
Und danke dir.
Mach's gut.
Danke.
Glück auf. Ciao.
Ja. Ja, Dirk, sind wir wieder zu zweit. Also super,
dass er es macht. Ja. Und also, Ich finde, also er erklärt das alles sehr, also ich fand ja auch Matthias Tillmann hat das alles sehr gut erklärt. Es bleibt immer so ein ganz leichter fader Beigeschmack immer so dabei, dass es halt doch, ich denke immer so, mein Gott, ey, das muss doch möglich sein, auch bei den Trikotbestellungen. Ich bin immer wieder bei diesen Trikotbestellungen, dass das irgendwie einigermaßen ordentlich läuft. Wir reden jetzt nicht von 200, 300.000 Stück, sondern von 40.000 und da ist die Auslieferung, funktioniert noch nicht so ganz, viele haben ihre Trikots noch nicht. Da finde ich immer so ein bisschen schade. Ich glaube, dass das besser geht, aber ich glaube, das haben die auch intern erkannt, hoffe ich.
Ja, also generell muss man ja sagen, in den letzten Monaten und fast über ein Jahr hat ja Schalke sehr viel richtig gemacht. Ich finde, hier
alles gut.
Lief jetzt nicht alles optimal, so ehrlich muss man dann sein, dass halt ein T-Shirt, das bei allen anderen oder da bei fast allen anderen Adidas-Clubs auch gibt, bei uns 10 oder 15 Euro oder 10 Euro teurer ist. Ja, sorry, das kann man auch verhindern. Ja, da kann man Adidas auch mal fragen oder sich mit den anderen Vereinen abstimmen. Das ist jetzt nicht optimal. Das weiß Marc, ja.
Ja.
Und das weiß der Verein. Und wenn man daraus jetzt Konsequenzen zieht, dann finde ich das auch absolut gut. Ich finde auch super, dass Schalke sich da gestern zu diesen Trikots, wie du gerade gesagt hast, auch öffentlich geäußert hat, dass sie die, also ich habe auch so eine E-Mail bekommen, dass sie da die Käufer auch anschreiben und auch ein bisschen beruhigen und sagen, ey, Ding und wenn. Und das ist natürlich dann auch selbstverständlich, dass das dann umsonst ausgetauscht wird. Da brauchen wir jetzt auch nicht drum herum, das muss man Schalke auch nicht loben. Aber
pass auf, das kann halt auch passieren, ne? Also ich weiß nicht, wie oft ich Beiträge schneide und die rüberschicke und dann im Fernsehen sehe, scheiße, da war ein Fehler drin. Obwohl mir das eigentlich nie passieren dürfte. Also von daher drauf geschissen, ganz ehrlich gesagt. Sorry, Leute, aber ist auch okay. Ich finde super, dass sie das jetzt so machen. Was ich tatsächlich, das habe ich vergessen, da wollte ich eigentlich noch fragen, aber ist jetzt auch nicht ganz so, vielleicht kann er da auch gar nichts zu sagen oder möchte er auch nichts zu sagen. Ich finde es tatsächlich recht schade von Adidas, dass die so in diesem Jahr relativ abwaschbar an mehrere Vereine was verteilt haben. Also ne, Torwarttrikot, ne, das Orangene ist das, glaube ich. Ich glaube, es ist das Gleiche, was der, was Manuel Neuer bei Bayern trägt. Das Rote trägt auch der SDFC Köln. Boah, ey, ganz ehrlich. Also klar, kannst du so eine grundlegende Nummer raushauen, aber ich finde, du musst für jeden Club was anderes anbieten können. Ich weiß nicht. Das ist jetzt wie gesagt so von außen drauf geguckt. Ich glaube, da muss man halt auch in dieser, bräuchte man wahrscheinlich eine Info von Adidas. Aber das finde ich schon ein bisschen schade. Na, also wir haben uns da mit jemandem schon drüber unterhalten, der hat halt gesagt, jo, vielleicht ist das damals einfach auch gar nicht so aufgefallen, vielleicht gab es das schon häufiger, aber das finde ich tatsächlich schon schade. Es nimmt dem Ganzen ja, so ein also bisschen die Geilheit.
Ja, schon, da bin ich schon bei dir. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, Adidas beliefert halt schon viele Vereine und irgendwann gehen dann halt auch die Ideen aus und wenn man dann halt so eine Retro-Sache hat und denkt, oh, das ist aber richtig gut, kann man das halt auch für mehrere Vereine anbieten. Ich meine, Puma hatte das beim Champions-League-Trikot vor ein paar Jahren mal Manchester City und irgendein italienischer Club und Borussia Dortmund liefen im absolut gleichen Trikot aus auf. Völlig langweilig, nur die Farbe war anders, also es war ganz, ganz schlimm. Ja, das Torwarttrikot ist natürlich tatsächlich auch ein bisschen bitter, aber ja, ich finde es auch ungünstig, aber ich kann es zumindest verstehen. Und ich kann auch alles, was Marc gerade sagt, verstehen. Trotzdem ist es natürlich ungünstig, dass Auschisch mit der 23 ausgeliefert wird und Eihan mit der 23, obwohl beide nicht die 23 tragen. Ja, da frage ich mich schon, wie kann sowas passieren? Aber wenn es halt Vereinzelte sind, ja, jetzt hoffen wir mal, dass es nicht mehr wird und dass die es betrifft, relativ schnell an ihre echten Trikots kommen, weil da hat Marc natürlich recht, das Trikot ist nicht günstig, es ist auch ein emotionaler Kauf und wenn das dann nicht gut ist, dann kann ich auch den Ärger der Fans natürlich absolut verstehen, auch wenn es natürlich vereinzelte Schicksale sind, aber naja.
Ja. Ich habe einen schönen Dreh, weil du dich gerade versprochen hast, hast nämlich gesagt, laufen aus, anstatt ein Laufen auf. Laufen aus passt gut, weil dann kommen wir gestern zum Spiel. Hast du gesehen, Edin Dzeko mit dem blauen Heimtrikot, wie krass geschwitzt der war? Wir haben ja alle nur gesagt, Alter, was ist mit dem nicht in Ordnung? Ist das Trikot irgendwie falscher Stoff oder was? Der sah nach 10 Minuten aus, als wenn der irgendwo, keine Ahnung, in der Savanne ein Marathon gelaufen wäre.
Also mir ist es tatsächlich bei Nikola Katic in der ersten Halbzeit aufgefallen.
Ja, es ist ein bosnisches Problem.
Es war nicht nur bosnisch. Also bei Katic ist es mir aufgefallen, aber auch zum Beispiel bei Auschwitz. Also es ist mir bei vielen ist es mir aufgefallen. Das ist wohl ein Trikot, wo man den Schweiß schon sieht, würde ich mal sagen.
Da steht unten, ich finde das so fies, da steht ja unten immer Klimafit oder irgend sowas drauf, wo ich immer denke, auf gar keinen Fall. In den Dingern schwitzt man einfach deswegen. Das wird jetzt so, die Arena wird müffeln in den nächsten Wochen, weil alle mit diesen Trikots ins Stadion gehen und in Trikots schwitzt man einfach und stinkt relativ schnell nach Schweiß. Dementsprechend ist es wahrscheinlich angebracht, in den nächsten Monaten immer das Arena-Dach geöffnet zu lassen.
Ja gut, wenn die irgendwann gehen ja die alle Fans in den weißen Trikot und da hoffen wir mal, dass es da nicht so ist.
Aber da steht auch Klimafit drauf. Also ja, irgendwas stimmt da nicht. Naja, kommen wir zum Spiel gestern.
Gut, wollte gerade sagen, also Dirk, Schalke ist weiter, 5:2, Verlängerung. Viele Chancen hat man nicht hergegeben, aber 2 Tore kassiert. Wie würdest du, was wäre dein Fazit dieses Spiels gestern?
Ich sehe es nicht so dramatisch und so schlecht wie viele andere. Ich fand, es war jetzt kein überragender oder guter Auftritt. Es war ein Auftritt, der okay war. Man hat kaum was zugelassen. Das ist halt so ein Pokalspiel an einem Montagabend bei einem Unterklassigen, der dir passieren kann. Es geht in der ersten Runde nur ums Weiterkommen. Und ich finde eigentlich schon, dass Schalke wenig zugelassen hat. Aber das war das große Problem, auch in den letzten in den Testspielen. Die Chancen, die sie zugelassen haben, die waren halt auch drin. Und ich finde, das größte Problem waren gestern auch wieder die Standards. Schalke bekommt Gegentore bei Standards und schafft es aber selber nicht, die eigenen Standards gefährlich zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der für die Bundesliga-Saison nochmal angepackt werden muss. Ansonsten fand ich es gestern eigentlich okay. Größter Ausfall für mich, Ibimba auf der rechten Seite. Ich finde aber, Miron Muslic hat da sofort reagiert in der Halbzeit und die entsprechenden Schlussfolgerungen und Auswechslungen dann auch getätigt. Ich glaube, er hätte einfach mit der Aufstellung der zweiten Halbzeit starten müssen. Dann wäre es gar kein Problem gewesen. Schalke ist weiter und ganz ehrlich, das ist das Wichtigste.
Ja, ist das Wichtigste. Ich habe es jetzt auch gerade noch vor mir. Also für die erste Hauptrunde hat man 211.886 Euro bekommen. Fürs Weiterkommen gibt es jetzt weitere 423.772 Euro. Das ist jetzt kein zusätzliches Geld, weil mit dem Geld hat Schalke gerechnet. Man ist davon ausgegangen, dass man in die zweite Runde kommt. Alle weiteren Runden, die man nun erreicht, wäre jetzt zusätzliches Geld. Achtelfinale wären zum Beispiel nochmal rund 850.000. Viertelfinale wären 1,7 Millionen. Gut, weiter schauen wir dann nicht voraus, aber da sieht man schon relativ schnell, also das geht immer fast verdoppelt, da kann man relativ schnell auch Geld machen, wenn man da ein bisschen weiterkommt.
Ja, aber ich guck mal, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ne, ist Schalke immer in der zweiten Runde rausgeflogen, ne? 21 gegen 60, 22 gegen Hoffenheim, 23 gegen Pauli, 24 gegen Augsburg, 25 gegen Darmstadt, nie ein Heimspiel, also boah, und deswegen ist das schon gut, dass da eine konservative Planung ist. Ich glaube, viel mehr als die zweite Runde erlaubt der DFB auch gar nicht in den Planungen einzuplanen. Von daher ist es gutes Geld, es ist wichtig, dass man weiter ist. Und ich glaube, personell wird Miron Muslic auch die ein oder andere Erkenntnis bekommen haben.
Ja, und es ist natürlich auch nicht gut gelaufen. Gehen wir mal davon aus, dass sich Schalke, dass sich Bayern und Dortmund noch durchsetzen, die ja wegen dem Supercup später erst antreten. Sollten die durchgehen, stehen in der zweiten Runde zwei Drittligisten, ein Regionalligist, 11 Zweitligisten und alle Bundesligisten. Also es ist kein Bundesligist ausgeschieden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Runde 2, sage ich mal, ein leichteres Los kriegst, ist unwahrscheinlich, ja. Natürlich ist es möglich, dass du zum Beispiel in der zweiten Runde ein Heimspiel gegen einen Zweitligisten bekommst oder bei einem der beiden Drittligisten oder beim Regionalligisten spielst, aber es ist auch sehr möglich, dass du halt einen Bundesligisten bekommst und halt auswärts in München spielen musst und dann hast du halt, dann bist du nicht Favorit, sagen wir es mal so. Also das zum Pokal. Man hat das Mindestziel erreicht, das ist schon mal gut, dass man nicht mehr nochmal einnehmen muss. Ja, zum Pokalspiel selber, ich sehe es wie du. Ich finde, das war eine ordentliche Leistung. In der ersten Halbzeit ein bisschen einfallslos. Da hatte man jetzt wenig Chancen, auch wenn man druckvoll war und viel Ballbesitz hatte. Man hatte die eine große Chance durch Süller. Ich habe gesehen, bei Social Media gab es sehr, sehr viel Hate, würde ich nicht sagen, aber sehr viel Kritik an Süller. Habe ich jetzt persönlich nicht gesehen. Ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat in der ersten Halbzeit, war es ein bisschen unglücklich, aber der hat viel Tiefgang gezeigt. Der ist immer wieder auch, hat sich angeboten, ist steil gegangen und so weiter, hat sich auch am Spiel beteiligt. Da lief nicht alles. Aber am Ende muss man sagen, der holt den Elfmeter raus, macht das entscheidende Tor und bereitet das Tor von Adamu wunderbar vor. Es ist am Ende ein Tor, eine Vorlage und ein Elfmeter. Generell fand ich positiv 4 Stürmertore. Das ist natürlich richtig gut. Und wenn ein Engländer vielleicht zugeschaut hat, Süller, was ich gerade gesagt habe, da ist vielleicht, also der Marktwert ist zumindest nicht gefallen, sagen wir es mal so.
Ebimbe ist natürlich, also rechte Seite, das hatten wir ja schon vorher schon gesagt, dass die rechte Seite so ein bisschen ein Problem werden könnte. Ich weiß gar nicht, warum Miron Muslic da auf Ebimbe gesetzt hat, weil der war ja gar nicht bei 100%, oder kann eigentlich gar nicht bei 100% gewesen sein. Hat ja lange ausgesetzt nach seinem dicken Stempel, den er da gekriegt hat. Und ich fand eigentlich vorher, Adamu hat das so gut gemacht in den Spielen davor, auch in dem Zusammenspiel mit Silla. Und ganz ehrlich, Ljubicic auf rechts fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Das habe ich nicht verstanden. Also, ne, dann korrigiert er natürlich. Ich finde es auch gut, dass er in der Halbzeit korrigiert. Es gibt ja auch Trainer, die da nochmal 20 Minuten lassen. Du hast einfach dann gesehen, war ein ganz anderes Spiel auch, ne? Also, aber ey, ganz ehrlich, das ist Pokalspiel, ey. Ich würde da ganz ehrlich, interessiert, kräht kein Haar nach.
Ja, also wollen wir, also alles, was ich bei Ebimbe befürchtet habe, wurde jetzt in diesem einen Spiel wahr. Aber wir wollen jetzt auch den Stab nicht über ihn brennen. Das ist jetzt ein Spiel, er war vielleicht auch nicht ganz fit. Nur das ist der Punkt halt. Wenn er nicht ganz fit war, dann darf er halt nicht spielen. Punkt, Ende, aus. Der Kader gibt genug Möglichkeiten her, die du gerade auch genannt hast. Adamu auf der 10, Ljubicic auf der rechten Schiene und fertig. Oder wenn Adamu vielleicht nicht ganz fit war für 90 Minuten, dann kann Boja auf der 10 spielen. Was auch immer. Also das kann nicht sein. Wenn ein Spieler nicht ganz fit ist, darf er halt nicht spielen. Punkt. Ende aus. Wenn er fit war, dann hat er halt einfach einen schlechten Tag erwischt. Das kann passieren. Wie du sagst, er hat jetzt noch nicht so viele Einheiten mit den Mitspielern gemacht. Ich hoffe tatsächlich, dass er noch zeigt, warum ihn Muslic und Schalke wollten. Und der hat auch schon in der Bundesliga nachgewiesen, dass er das kann. Das war jetzt gestern nichts, aber okay, das ist jetzt einfach mal so fertig, Ende aus. Ich fand positiv, würde ich übrigens noch ganz kurz sagen, Ljubicic haben wir gerade angesprochen, die taktische Variabilität von dem ist natürlich schon super. Der hat auf der 10 angefangen, hat dann nach der Halbzeit auf der rechten Schiene gespielt und als dann nochmal gewechselt wurde, hat er dann auf der 6 gespielt bis zu seiner Auswechslung. Ich fand auch super von Miron Muslic die Auswechslung Katic gegen Dzeko und dann zu sagen, na gut, wir brauchen aber hinten nicht drei Innenverteidiger. Da kann Schallenberg ein bisschen zurückgezogen spielen, hat man noch einen weiteren, der dann Spielaufbau ankurbeln kann. Der ist dann nach dem Wechsel zu Ayhan, als man dann die Führung verteidigen wollte, wieder auf die 6 gegangen. Finde ich super. Finde ich gut, dass man solche Spieler hat, die da variabel sind. Und auch wenn es natürlich ungünstig ist, dass man natürlich 120 Minuten gehen musste für Gosens und für Dzeko, könnte das natürlich ein Segen sein, wenn da jetzt keine Verletzungen folgen, dass die halt 60 Minuten jetzt in den Beinen haben und was jetzt die nächsten Aufgaben angeht, vielleicht auch schon bereit sind für mehr. Wie siehst du es?
Ja, ist natürlich ein bisschen so. Ich glaube, als Trainer hast du ja einen Plan. Das sagte Miron Muslic ja auch, dass man Edin Dzeko zum Beispiel ganz behutsam peu à peu aufbauen will und dass das tatsächlich auch noch ein paar Wochen dauert, bis er bei 100 ist. Gut, dann hat er gestern natürlich direkt mal zwei Schritte gemacht. Ne? Aber das weißt du auch als Trainer, wenn du den reinbringst im Pokal, dass das passieren kann. Ist natürlich ein bisschen schalkig, dass du in der 92. nach einem Standard dann noch das 2-2 kassierst, wo ich auch gedacht habe, Alter, was ist das für eine Zuordnung? Ne? Also Standards echt, boah, geht gar nicht. Naja, egal. Aber grundsätzlich habe ich nicht den Eindruck, dass die beiden Jungs jetzt, dass denen jetzt die Beine abfallen. Also ich fand, das war jetzt gestern ein ordentlicher Abschluss. Test, ohne das respektlos zu meinen. Ist auch gut, dass die Jungs immer wieder den Spiel immer wieder vorgezeigt wird, so geht's nicht. In der Bundesliga werdet ihr so bei Standards nicht funktionieren dürfen und ihr werdet bei eigenen Standards gefährlicher sein müssen, weil viele Chancen aus dem Spiel heraus wird's vermutlich nicht geben und da sind Standards nun mal ein sehr probates Mittel, aber da, obwohl sie da ja sehr viel Wert drauf legen und das auch hier zwischendurch dann mal wieder richtig gut aussieht, finde ich das halt echt ein Hebel, wo man ansetzen muss, weil das wird halt eine Möglichkeit sein, um Tore zu machen. Du hast da vorne kopfballstarke Jungs drin und da erwarte ich auch, dass da echt, dass das gefährlicher ist.
Ja, also offensiv ist das eine, was mich mehr ärgert, ist das Defensive. Also vorne die Flanken kommen ja zumindest teilweise gefährlich. Es fehlt dann halt irgendwas, aber hinten, das ist mir dann einfach zu billig. Und das Problem ist, die ersten beiden Auswärtsspiele gegen Augsburg und in Berlin bei Union, das sind auch Teams, die standardstark sind oder zumindest letztes Jahr waren.
Ja.
Also da fängst du dir dann dumme Gegentore. Das musst du beheben, auch wenn man natürlich zum Beispiel sagen muss, dass, also du kriegst halt zwei Gegentore in der Nachspielzeit, ja, Konzentration vielleicht auch nochmal. Und beim 2-2, der ist auch noch abgefälscht, ja, von LVC, der geht dann direkt neben den Ding. Ja. Trotzdem finde ich, dass man nach dem 2-1 nicht souverän genug war. Also da musst du dann auch einfach, finde ich, deine Klasse, erste Liga gegen vierte Liga, das musst du dann besser ausspielen. Da hast du dich dann reindrücken lassen. Das ist natürlich bei einem Torvorsprung natürlich bis zu einem gewissen Grad auch normal. Die werfen alles nach vorne. Aber das war mir dann ein bisschen zu unsouverän. Ja. Insgesamt fand ich aber trotzdem, Halle hat das auch gut gemacht. Also das ist jetzt auch keine komplette Laufkundschaft. Ja, Viertligist, aber die wollen aufsteigen. Die haben das gut gemacht, die haben gut verteidigt. Aber das musst du dann trotzdem nach dem 2-1 besser nach Hause spielen. Ich würde noch über ein Thema gerne mit dir sprechen. Ja. Was für dich ein Elfmeter, ja oder nein?
Ja, total. Also da haben wir gestern auch hier diskutiert. Aber ich habe sofort gesagt, also ich habe da auch die Diskussion gar nicht verstanden. Klar trifft der den Ball, aber also das ist natürlich total dumm für den Abwehrspieler in der Situation, weil im Endeffekt die Sache geklärt war. Aber der trifft den ja voll am Standbein unten und dann ist das für mich ein ganz klarer Elfmeter. Oder ist also, da verstehe ich auch gar nicht die Diskussion. Das hätte sich ein Videoassist, also da hätte sich ein Videoschiri niemals gemeldet, glaube ich. Also weiß man nicht bei heutzutage, aber
also Videoschiri hätte sich
überprüft. Ja, aber also der hätte sich ja nicht gemeldet.
Hätte sich gemeldet. Genau, also er hätte es überprüft, genau. Ich glaube, wenn er das auf dem Feld nicht pfeift, bin ich auch nicht sicher, ob der Videoschiri eingreift. Für mich ist es auch ein Elfmeter, aber für mich ist es also eine klar, also das kannst du nicht zurücknehmen, auch nicht nein. Das VAR. Ach,
Quatsch.
Und da muss man
hat
auch sagen,
da ist
auch
Fünder
dann belohnt worden. Ja, die Haller haben sich schon, die Hallenser, keine Ahnung, wie der Ding,
die andere,
schon
die Rot, ich
finde auch deshalb auch Söller. Genau, und Süller wurde da auch einfach belohnt, dass er da hinterher geht und dann eben auch diesen Einsatz zeigt und diesen Laufweg macht. Und das ist dann für den Verteidiger doof, aber dann ist das halt nun mal so. Also für mich ist das auch ein Elfmeter.
Ja,
Also
und ganz, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich finde, Silla wird hier und da vielleicht dann auch mal ein bisschen, das sieht ja manchmal auch ein bisschen aus, der nimmt ja alle Bälle direkt und die wirken dann teilweise auch nicht so mega gefährlich. Aber er hat damit einfach auch, der macht ja das sein Tor auch, weil er den Ball direkt nimmt. Immer mit dem ersten Kontakt direkt drauf. Die kriegen dann meistens nicht so viel Pfeffer, die Bälle, aber er schafft es trotzdem auch, dem Torwart manchmal auf den falschen Fuß zu erwischen und so. Ab und zu wirkt es dann halt nicht so, vielleicht nicht so drückend oder nicht so gefährlich, aber ich finde das halt gut. Der ist halt in den Aktionen drin. Von daher, ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich auch finde, wie Silla in der Rückrunde gespielt hat und so, das war halt schon ein Mehrwert. Also wenn der bleiben würde, wäre das jetzt nicht unbedingt super kacke, außer finanziell.
Ja, das Problem ist das Finanzielle. Du musst halt bis Ende des Jahres, also theoretisch auch im Dezember noch möglich, musst du halt noch eine Einnahme machen. Trotz der Weiterverkaufsbeteiligung von Salazar braucht man halt noch Einnahmen.
Ja, und aber wann öffnet
da verliere
das?
Ich halt am also lieber, ja.
Entschuldige, wann öffnet das Transferfenster im Winter?
Ach so, stimmt, ne? Das öffnet ja, glaube ich,
erst am 1.1. Ich glaube, das erst am 1.1., oder?
Ja, das kann natürlich sein. Ja gut, also musst du es ja, dann musst du ja, hast recht, ja, dann ja, also aber da bin ich halt auch ganz ehrlich, also ich würde ihn auch ungern verlieren, weil ich glaube, er hat eine gewisse Qualität, aber ich verliere natürlich lieber ihn, bevor ich auch Schisch verliere oder jemand anderen und dann ist es halt, ja, jetzt muss man mal schauen. Ist es für dich noch ein Thema, um den Pokalpart nochmal abzuschließen? Ist es für dich ein Thema, dass Schalke Montagabend gespielt hat, Augsburg hat Samstag gespielt, hat jetzt zweieinhalb Tage mehr Vorbereitungszeit und Regenerationszeit vor dem Spiel nächsten Sonntag? Ist das ein Thema für dich oder sagst du es am Anfang der Saison kein Ding?
Ja, genau so. Also ganz ehrlich, wenn die Mannschaft nicht voll im Saft steht, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, und das ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie montags, freitags spielen, sondern Sonntagabend. Das heißt, im Endeffekt ist es so, als wenn, also das ist normaler Abstand und das darf überhaupt gar kein Argument sein. Klar, 120 Minuten muss er erstmal rausschütteln außer Knochen, vor allem, weil ich weiß gar nicht, ob die gestern Nacht noch zurückgeflogen sind oder heute erst, aber ich denke mal, der normale Rhythmus wird ab Mittwoch oder Donnerstag losgehen, dann hast du immer noch drei volle Tage, um dich auf Union vorzubereiten. Und ganz ehrlich, die haben jetzt 7 Wochen auf diesen Start vorgearbeitet. Da sollte das möglich sein, auch einen kürzeren Abstand. Also ich glaube nicht, dass das ein Vorteil ist. Hast ja keinen Verletzten jetzt oder so, ne? Also konntest ja komplett wechseln. Du siehst ja jetzt auch bei so einem Spiel, es zahlt sich aus, dass du eine richtig gute Bank hast. Also die Bank gestern war ja super. Ne? Und dass du dann bringen kannst und sagen kannst, so, die anderen können jetzt nochmal Gas geben. Im Endeffekt musste ja fast keiner, außer dieser wahnsinnige Elfhausi, ich habe vorhin, ich habe es vorhin irgendwo gesehen, der hat über 17 Kilometer. Stimmt das? Kann doch gar nicht sein,
oder?
Wollen
wir mal schauen. Kann ich,
Der hat so wieder so ein Wahnsinnsding da hingelegt. Leute, also kann auch sein, dass das nur 14 sind, aber ich meine, das waren, also wieder, also alle anderen konnten sie ja rausnehmen. 17,6.
Okay. Ja, das ist dann natürlich schon eine krasse.
Völliger, der ist doch da, also was ist halt das Frühstück der, ey, unglaublich, voll geil. Also ansonsten konntest du es ja gerade bei den Spielern, die vielleicht so ein bisschen auch Problemchen haben, konntest du es ja gut verteilen, von daher, ich sehe es überhaupt nicht als Problem an.
Ja, also wie gesagt, ja, also er rennt und rennt und rennt und rennt. Ich fand auch übrigens, dass also bei Edin Dzeko, da merkst du auch, der kommt langsam. Also dieser Assist auf Silla ist überragend und generell, wie der Bälle wieder festmacht und so. Und also richtig, richtig gut. Sind wir froh, dass wir die alle haben. Jetzt schauen wir mal. Wir haben heute Dienstag. Das heißt, genau heute in einer Woche ist Deadline Day. Da werden wir dann mehr wissen, wie dann die Mannschaft aussieht, mit der man die Saison bestreitet. Bevor wir noch zu weiteren Transferthemen kommen, würde ich noch mal ganz kurz auf das Augsburg-Spiel gehen. Wie denkst du, dass die erste Elf aussehen wird gegen Augsburg? Also so wie in der zweiten Halbzeit? Oder glaubst du, dass Dzeko vielleicht von Beginn an kommt? Und was ist mit Kenan Karaman?
Ja, muss man tatsächlich abwarten, was bei Karaman sich entwickelt. Ne? Also wenn du, ich bin jetzt kein Mediziner, Dr. Schlamann, eher so Schwarzwald-Klinik-Style. Also der hat sich ja Wasser aus diesem Hüftgelenk ziehen lassen. Ich glaube, man nennt das Ödem. Ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Das muss man einfach abwarten. Also wenn Kenan Karaman bei 100% ist, spielt er auf jeden Fall. Ansonsten würde ich ganz, ganz stark dafür mich einsetzen, dass Schalke genauso spielt wie in der zweiten Halbzeit. Sollte Karaman reinkommen, ist halt die Frage, ist Silla noch da? Ne? Oder packst du Adamu vorne rein? Ich würde dann eher Karaman mit reinstellen und Adamu hinterher bringen, weil du merkst einfach, wenn der reinkommt, kommt da nochmal richtiger Push rein. Ne? Also so hättest du dann die Möglichkeit. Aber ansonsten würde ich sagen, so wie in der zweiten Halbzeit.
Ja, also ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, also wird man dann sehen, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Kenan direkt 90 Minuten, also oder direkt von Beginn an spielt. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass man da sagt, nee, eher mal von der Bank. Dann ist halt die Frage, ob Dzeko schon von Beginn an spielt. Der hat jetzt 60 Minuten gespielt. Ja, ist halt die Frage. Ansonsten denke ich auch, also wenn Kenan eher von der Bank ein Thema ist und Dzeko auch, dann denke ich auch, dass es die Aufstellung in der zweiten Halbzeit wird und dass man dann eben von der Bank nachlegen kann. Ja, man wird sehen. Aber es würde mich sehr wundern, wie gesagt, wir wollen uns nicht auf ihn einschießen, wenn Dinay Bimbe wieder von Beginn an spielt. Auch wenn er dann natürlich eine Woche mehr Training hat und mit der Mannschaft, würde mich nach dem Spiel trotzdem wundern.
Me too.
Naja, gut. Ja. Dann, Dirk, dann lass uns mal noch, es ist ja noch ein bisschen was anderes passiert, obwohl wir jetzt schon relativ weit sind. Es gab zum Beispiel die Verkündung des FC Schalke oder vielleicht hat sogar auch Miron Mustic auf der Pressekonferenz, ich weiß nicht, auf jeden Fall öffentlich geworden, wie der Mannschaftsrat aussieht. Kapitän ist wenig überraschend wieder Kenan. Seine Assistenten sind Timo Becker und Nikola Katic und dem Mannschaftsrat gehören dann noch Schallenberg und Karius an, wie letzte Saison. Und dazu kommt neu Edin Dzeko, der ja Max Krüger ablöst, der jetzt nicht mehr dabei ist, was auch nicht überraschend ist. Aber einige hat es natürlich überrascht, dass keiner von diesen Jungen dabei ist, also vielleicht ein Elfausi oder ein Ausschieß oder wer auch immer dabei ist. Letztes Jahr, wie gesagt, war einer dabei. Ja, Miron Mustic hat das auch begründet, aus meiner Sicht auch sehr plausibel. Wie siehst du die ganze Geschichte? Nachvollziehbar?
Ich bin da oldschool. Also ich bin da oldschool. Für mich haben junge Spieler erstmal im Mannschaftsrat nicht zu suchen. Wenn ich früher Handball gespielt habe oder so, waren die Chefs immer die Papas, weil die auch das, also alle erfahrenen, erwachsenen Spieler und die Jugendspieler mussten aufräumen und haben sich an den Großen orientiert. Jetzt hast du eine so starke Kabine charakterlich, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, auch durch diese Neuzugänge, dass das für mich absolut nachvollziehbar ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Jugendspieler jetzt weniger zu sagen haben. Es geht ja darum, dass der Mannschaftsrat Entscheidungen trifft, die gut für diese Mannschaft sind. Und da hast du jetzt einfach, überleg mal, was das für ein Mannschaftsrat ist. Also kannst ja, dass Robin Gosens da nicht drin ist, liegt ja nicht daran, dass Robin nicht Erfahrung hat, sondern weil du einfach so viele hast, die so viel Erfahrung haben, die diesen Verein so gut kennen, die einfach auch schon so viel erlebt haben und die einfach eine gute Entscheidung treffen können, weil sie einfach auf diesen Schatz zurückgreifen können. Und von daher finde ich das total in Ordnung. Ich glaube auch, dass das nach außen viel zu hoch gehängt wird, dass da jetzt kein Jugendspieler drin ist. Da wird jetzt nicht im Mercan Ayhan abends sitzen und in sein Kissen heulen, dass er nicht im Mannschaftsrat sitzt, sondern der wird wissen, wenn ich ein Problem habe, gucke ich auf mein Handy und rufe wahrscheinlich einen von den fünf an, weil das Jungs sind, die einem einfach einen guten Tipp geben können. Und das ist ja das, was letztendlich im Mannschaftsrat machen muss.
Sechs sind's, aber ja, ansonsten stimme ich komplett zu. Das hat auch Miro Muslic erklärt. Also die Jungen, die haben natürlich, können natürlich trotzdem den Mund aufmachen und sich äußern, aber das ist doch völlig okay. Und wie du sagst, der erste Nachrückerkandidat wäre auch für mich Robin Gosens gewesen, der sich auch danach immer zu den Interviews stellt, beispielsweise auch gestern. Also das sehe ich absolut, finde ich auch überhaupt kein Problem, bei so einer Kabine dann auf die Erfahrung zu setzen und dann Edin Dzeko nicht in den Mannschaftsrat zu nehmen, wäre ja auch irgendwie cool. Also sind wir mal ehrlich, also das ist ja auch der, an dem sich auch alle hochziehen und orientieren und der dann nicht im Mannschaftsrat, da hätte ich auch gedacht, sag mal, also, naja, gut, also dann lass uns mal weitermachen. Also das geht gar nicht, hatten wir dieses Mal schon ganz zu Beginn, das waren nämlich die ganzen Trikots und die Kollektion, das wollen wir jetzt nicht mehr weiter besprechen, aber das ist geil, haben wir noch, und zwar die Schalke-Doku, die läuft ja an, kommenden Freitag ist es ja schon soweit, die kann man ja auch im Kino sehen und es gibt schon 14.000 verkaufte Kinotickets zu dieser Kollektion, und korrigier mich, Dirk, du bist einer davon.
Ja, ich wäre eigentlich, also es gibt jetzt eine Pre-Preview am Mittwoch mit allen möglichen geladenen Gästen in der Schauburg in Buhr. Richtig schön altes Kino. Sky ist natürlich vor Ort. Wir werden da ganz viele Interviews machen. Das wird ja hinterher, werdet ihr hinterher alles bei Sky Sport News und auf skysport.de und auch bei Social Media sehen. Also vorab, ab Freitagabend geht das Ding dann online. Ich glaube auch bei Wow und so, nagelt mich nicht fest, aber da wird es auf jeden Fall auch zu sehen sein. Aber ihr könnt über die Schalke-Homepage Tickets für die einzelnen Vorstellungen, also da sind die ganzen Kinos aufgelistet, wo das überall stattfindet. Ich weiß, in ganz vielen Städten sind die ersten Vorführungen schon komplett ausverkauft. Die machen schon Zusatzaufführungen. Ich gehe nächsten Montag auch in die Schauburg. Also hab mir da Tickets geholt, haben 13 Euro gekostet. Geht anderthalb Stunden. Ist halt viel Zusammenschnitt aus ganz vielen Interviews, die also alle, die diese Behind-the-Scenes-Sachen, Access All Areas, gut fanden, daraus ist es halt so das Beste rausgeknüpft. Viele haben mich gefragt, macht Schalke damit Geld? Na klar, hat Schalke da eine Kooperation mit Sky und da ist auch natürlich ein bisschen was, gibt's natürlich auch ein bisschen Geld dafür. Diese Kinovorstellung bringt ja auch ein bisschen was ein, aber es geht erstmal auch darum, das Ganze ein bisschen nochmal nach vorne zu werfen. Also von daher, wer es zu Hause gucken will, guckt's zu Hause. Ich habe mir gedacht, komm, das kann man sich auch im Kino angucken. Ja, kann jeder mal rein, aber 14.000 Kinokarten, ist unglaublich.
Aber das bedeutet ja, dass wenn du es dann Montagabend erst anschaust, dass du es dann bei unserer nächsten Podcast-Folge ja noch gar nicht gesehen hast.
Nein, habe ich nicht. Ich gehe Montagabend oder späten Nachmittag, ja, 16:30 Uhr. Ja, mit den Kindern halt, ne?
Alles gut. Naja, aber dann kann man nächste Woche ja nicht drüber sprechen,
nein,
sondern nächste übernächste Woche. Aber ja. Naja, da bin ich dann im Urlaub, ausnahmsweise mal. Oh. Aber nächste Woche bin ich auch schon im Urlaub, fällt mir gerade ein. Ja. Also, super, dass das natürlich so gut angenommen wird. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Das wird sicherlich eine gute Doku werden. Dann lass uns zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, das hatten wir schon ein paar Mal, das können wir jetzt hier nochmal in Kürze besprechen. Schalke hat auch nicht nur eine Mail wegen der Trikots rausgeschickt, sondern auch noch eine Mail wegen der Dauerkartennutzung, und zwar an die Dauerkartenbesitzer, Entschuldigung, wegen der Mindestnutzung, dass man da darauf achten soll und so weiter. Finden wir beide gut, oder?
Ja, also ganz ehrlich, wenn du eine Dauerkarte hast, soll man da hingehen. Wenn du nicht kannst, kannst du sie abgeben. Das haben wir jetzt schon tausendmal gesagt, diese Ticketbörse. Das ist einfach ein richtig gutes Element. Das geht halt auch mit 4 Klicks, ne? Dit. Kriegst sofort die Kohle, weil die Karte ist ja innerhalb von Sekunden weg. Oder du überträgst sie an jemand anders, wer das nicht macht und den Platz leer lässt. Der hat es dann ehrlich gesagt auch nicht verdient, eine Dauerkarte zu haben.
Ja, dann kann... braucht man eigentlich nichts weiter dazu sagen. Also nee. Vollste Zustimmung. Also, ja. Da muss man auch ganz ehrlich, also wenn man eine Dauerkarte hat und sie nicht nutzt, also ist ja kein Mensch sagt mal was, wenn man da einmal nicht hingehen kann, okay, aber wenn man aber da zwei Drittel der Spiele nicht hingeht, ja.
Selbst da, also ja klar, es kann immer was passieren, dass du einen Unfall hast oder was auch immer oder die Oma kommt ins Krankenhaus, aber ansonsten, ich habe ja, ne, es geht einfach über die App so einfach, das Ticket zu übertragen an einen Kumpel oder eine Kumpeline oder das in die Ticketbörse zu knallen und dann kann das jemand kaufen. Das geht so einfach, wer das nicht macht, ist selber schuld.
Ja, gut, und dann kommen wir, dann sind wir schon beim vorletzten Punkt, nämlich, und zwar Transfers und Personal. Den Schalke hat heute bekannt gegeben, das kann man jetzt noch schnell sagen, dass man den Kollegen Martin Wasinski verliehen hat in die niederländische zweite Division Almere City heißen die. Almere City, zweite niederländische Liga. Laie ist jetzt die dritte Laie in Folge mit Kaufoption. Schauen wir mal, ob das dann ein fester Verkauf wird dann nächste Saison. Aber erstmal ist das schon mal gut. Gut für ihn, da kann er spielen und gut auch für Schalke. Dann muss man den nicht mehr komplett bezahlen und sich auch nicht mehr drum kümmern. Das ist jetzt erstmal weg. Siehst du wahrscheinlich eh nicht, oder?
Ja, Also ist ein kleiner, ganz, ganz kleiner Transfer, wird finanziell nichts bringen. Aber es, ich finde es immer gut, wenn du Baustellen vom Hof hast. Ne? Also es ist für Martin ja auch nicht geil, auf Schalke da rumzulaufen und zu wissen, dass er eigentlich gar nicht gebraucht wird. Und für den Verein ist es auch nicht gut. Du musst dich um einen Spieler kümmern, wo du eigentlich weißt, der wird nicht glücklich. Von daher, wenn er da jetzt eine Chance hat und Schalke eine Chance hat, dieses Kapitel da abzuschließen, dann wünschen wir ihm alles Gute. Almere ist eine schöne Stadt in der Nähe vom Eiselmeer, glaube ich. Liegt sogar, glaube ich, direkt am Eiselmeer, weiß ich gar nicht genau. Aber wir wünschen ihm alles Gute.
Absolut. Kurzer Hinweis hier in eigener Sache, also falls wir heute auch wieder teilweise übereinander reden, das ist nicht das Problem, was wir vor 2 Wochen, glaube ich, hatten, sondern das liegt, glaube ich, an Dirks Internet dieses Mal, weil ich ihn sehr, sehr verzerrt und sehr verzögert teilweise wahrnehme, aber es ist nicht das Problem, was wir letztes Mal hatten. Wir bitten das zu entschuldigen. Nächste Woche sollte es dann wieder besser laufen, wenn Dirk ausnahmsweise mal zu Hause ist. Ja, Dirk, also nur ausnahmsweise. Dann ja. Ist natürlich letzte Woche ein XXL-Thema, sage ich mal, beendet worden. Vitali Becker hat verlängert, hatte sich ja dann schon ein bisschen angedeutet. Dort ist es letzte Woche, glaube ich, beschrieben mit den Worten, das kann jederzeit was passieren.
Sehr schnell.
Er hat jetzt, du hast jetzt, er hat jetzt verlängert mit einer Kaufoption, sage ich schon, mit einer Ausstiegsklausel. Meine Frage sind jetzt 2 Sachen. Erstens, ist es clever von Schalke gewesen, dass man bei Ayhan und bei Elfausi verkündet hat, ohne Kaufoption, weil wenn man das jetzt nicht dazu schreibt, dass jedes Mal angenommen wird, dass das jetzt mit Kaufoption ist? Und B, hast du ein Problem damit, dass Vitali in Anführungszeichen nur mit Ausstiegsklausel dass Vitali nur mit Ausstiegsklausel unterschreiben wollte, findest du das verwerflich oder sagst du kein Problem?
Es geht um, also ganz ehrlich, das ist sein Job und das ist auch der Job des Beraters, das Beste für den Spieler rauszuholen. Und das Beste für den Spieler ist halt, dass man ihm die Option oder dass er die Option hat, auch zu einem größeren Verein zu gehen. Und natürlich ist eine Ausstiegsklausel eine Tür, eine Hintertür für den Spieler, die das für ihn erleichtert. Und ist natürlich für Schalke jetzt nicht ganz so toll. Aber ich glaube, dass die grundlegende Ausgangsposition für Schalke halt nicht so günstig war. Da steckt man jetzt auch nicht so super drin. Schalke hat ja relativ schnell signalisiert, dass sie mit ihm verlängern wollen. Er hat ehrlich gesagt auch nie signalisiert, dass er unbedingt weg will, sondern ganz im Gegenteil. Das hat er ja auch im Interview gesagt, was bei uns auch auf Sky Sport bei Instagram läuft, dass er eigentlich nie weg wollte. Der ist in Gelsenkirchen, ein Gladbecker Jung, also direkt an der Partnerstadt, Nachbarstadt von Gelsenkirchen wohnt. Dass du hinterher das Beste für deinen Schützling rausholen willst und dass das halt ein bisschen geknackt hat hier und da, das war ja, das kann ja jeder zwischen den Zeilen lesen, ne? Und dass dann wahrscheinlich da eine Ausstiegsklausel bei rauskommen würde, ist auch klar. Schalke hat da, glaube ich, ein bisschen mehr zahlen müssen, als sie eigentlich wollten. Aber wenn du einen Jungen, du hast so einen jungen Typen, den musst du verlängern. Sie mussten das machen. Und sie waren jetzt halt in der Zwickmühle, dass du wahrscheinlich nur mit Ausstiegsklausel verlängern konntest. Und dann finde ich das ein okay Deal. Alternative wäre gewesen, er wäre nächsten Sommer ablösefrei gegangen. Oder jetzt sofort halt für Geld. Und ich glaube, das ist dann okay. Die Zahlen, die dort, die man gelesen hat, nach meinen Informationen, stimmen die so nicht. Ich habe aber allerdings keine anderen Zahlen. Deswegen, also sie werden wahrscheinlich so ungefähr die Richtung vorgeben. Ich glaube, das war gestaffelt bis 15 Mille hoch, 15 Tanakas. Ich glaube, es liegt in der Nähe. Aber wie gesagt, die Zahlen so kann ich nicht bestätigen, weil mir gesagt wurde, dass sie so nicht stimmen.
Ja, also ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Also der hatte, wie du sagst, die Verhandlungsposition von Schalke war schlechter. Der Vertrag lief nur noch bis 27. Bei den anderen war es ein bisschen länger. Trotzdem finde ich das erstmal super, dass es Ayhan und Elfausi ohne Ausstiegsklausel gemacht haben. Ich finde das aber überhaupt kein Problem, dass Vitali das jetzt mit Ausstiegsklausel hatte. Das ist dann nun mal so. So ist Angebot und Nachfrage. Finde ich okay. Ich finde super, dass er verlängert hat. Er wirkte sehr, sehr happy darüber. Und Schalke ist sicherlich auch nicht traurig. Jetzt hat man die linke Seite, sage ich mal, für die nächsten 2-3 Jahre absolut. Also wenn man die Klasse hält und groß ins bleibt, absolut ist das zu. Ja. Und dann kann man da sich auf andere Positionen konzentrieren. Vitali hat das letztes Jahr in der Hinrunde super gemacht. Ich habe wenig Zweifel oder gar keine, dass der noch einen Schritt machen kann und auch in der Bundesliga sich etablieren kann, und finde ich super. Das bringt uns aber dann zur nächsten Frage.
Warte kurz. Eine Sache nur, weil also bitte, ich glaube, dass viele Fans halt kritisieren, warum hat Schalke da nicht schon eher was gemacht? Dann wäre man gar nicht erst in diese Situation gekommen, wenn man letztes Jahr dem schon frühzeitig einen längeren Vertrag angeboten hat. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, die Entwicklung von Vitali Becker war so tatsächlich einfach nicht absehbar. Der wäre ja eigentlich verliehen worden, weil Schalke das damals nicht so wirklich gesehen hat. Der kam natürlich auch aus einer Verletzung und so in der Jugend, aber dass er so explodiert, das ist vielleicht dann auch ein bisschen überraschend gewesen. Ja, auch ein großer Verdienst von Miron Muslic. Und deswegen, das kann dann auch einfach mal passieren, dass man in so eine Verhandlungssituation kommt. Und ganz ehrlich, unterm Strich ist es jetzt so, für alle Seiten, glaube ich, gut gelaufen und auch gut, dass dieses Kapitel vor dem Deadline-Day und so alles geregelt ist, dass da Ruhe ist vor dem Bundesliga-Start.
Genau, sehe ich zu 100% gleich. Dann bringt mich das aber zum nächsten Thema. Jetzt hat man drei Verträge verlängert. Natürlich, Vitali war die einzige, der ausgelaufen ist, aber das bringt mich dann natürlich zu der Frage. Es laufen ja noch ein paar weitere Verträge aus. Also bei Maximilian Wöber, da hat Schalke eine Option, da besteht jetzt erstmal keine Eile. Sollte der einschlagen, wird man diese Option, denke ich, mal ziehen. Bei Edin Dzeko und Kevin Müller, da wird jetzt auch keine Eile geboten sein. Da wird man, denke ich mal, frühestens dann im Frühling oder im Sommer dann reden, ey, legt ihr noch ein Jahr dran. Beide sind ja auch schon in einem gewissen Alter. Bei Auschisch, da ist ja das Interesse bekannt. Da kommen wir auch nachher nochmal dazu, dass man da verlängern will. Und dann bleiben noch übrig Lasme, Porat, Donkor, Bachmann. Und aus meiner Sicht sind die vier eher keine Kandidaten, aber dann gibt es noch zwei, die durchaus sich anbieten würden für eine Vertragsverlängerung, nämlich Ron Schallenberg und Hasan Kurucay. Wie siehst du jetzt erstmal bei den beiden, sage ich mal so die nächsten Wochen und Monate, was denkst du, wie könnte das Schalke vielleicht planen oder auch die Spieler?
Also ich glaube nicht, dass da was, also würde mich jetzt wundern, wenn da jetzt was zeitnah in den nächsten 2, 3, 4 Wochen passiert. Da besteht auch ehrlich gesagt gar kein Bedarf so richtig. Bei Kurucay hat es mich ein bisschen gewundert, dass da auch dann Interesse aus der Türkei gemeldet wurde und so, was wir ja nicht bestätigen können. Aber Hasan Kurucay ist halt, im Endeffekt hast du ja keine Not. Also ich glaube, dass Schalke da erstmal guckt, wie läuft die Saison, wie entwickelt sich das Ganze, und dass man dann gucken kann, auch bei Ron Schallenberg und Hasan Kurucay, ob man da verlängert. Also auf beiden Positionen gibt es ja jetzt Alternativen mit Max Wöber. Mir wurde gesagt, ich soll nicht immer Maxi sagen. Ich bin das gewohnt, weil mein Neffe Maxi heißt. Also Max auch, aber also Max Wöber.
Max oder Maximilian dann.
Ja, Max Wöber und mit Tanaka sind wir auf beiden Positionen gut besetzt. Das heißt, dadurch hat Schalke auch eine ganz andere Verhandlungsposition. Beide Spieler passen gut zum Verein, haben nachgewiesen, dass sie Qualität haben. Muss man jetzt in der Bundesliga abwarten, und ich glaube, das macht Schalke auch, und dann ist das okay. Und bei den ganzen anderen Kandidaten, ich musste gerade einmal kurz zucken bei Herrn Bachmann und Porat und Co. Also ich glaube, bei denen allen wird man eventuell nicht nochmal in die ganz tiefen Verhandlungen gehen müssen.
Die Hoffnung ist ja da natürlich auch, also Porat, Donkor heißt ja, ist ja schon seit Wochen, dass man ja die vielleicht diesen Sommer noch abgibt, wenn das möglich wäre. Ich denke ja auch Lasme, und bei Bachmann, naja gut, da wollen wir jetzt auch nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ich finde bei Kurucay natürlich schon auch auffällig, das ist halt, was den Spielaufbau angeht, dieser erste progressive Pass, ist das halt unser bester Innenverteidiger.
Ja.
Denn der aus.
Ja.
Diese Qualitäten, die sind auch in der Bundesliga gefragt, aber dass man da natürlich wartet. Ich bin da bei dir, dass man natürlich Schalke in einer ordentlichen Verhandlungsposition ist, weil man Alternativen hat, allerdings der Spieler auch, weil der Spieler auch weiß, Vertrag läuft aus. Also je nachdem, wie gut es jetzt dann läuft, sollte man nicht verpassen, den Zeitpunkt nicht verpassen, dass dann andere Vereine darauf aufmerksam werden. Aber ja, ich finde es jetzt okay, einfach zu warten. Ich denke sicherlich, dass man bis Winter sicherlich dann eine Tendenz erkennen wird und dann auch dementsprechend handeln wird. Ich hätte mich jetzt aber auch überrascht, wenn jetzt irgendwie in den nächsten 2 Wochen irgendwas passiert. Ja. Dazu ist ja das Transferfenster auch noch auf, eine Woche. Und da kommen wir jetzt auch dann direkt. Es gab nochmal Gerüchte, das können wir relativ kurz machen. Lindström angeblich doch nochmal Thema, und dann Hundi, falls ich ihn falsch ausgesprochen habe, bitte ich das zu entschuldigen, ein Stürmer, der letztes Jahr in St. Pauli gespielt hat. Ja, Ja, was hörst du da aus dem Verein?
Ich habe erstmal
zu den Gerüchten.
Ich habe erstmal geguckt. Der Herr Hundri ist der, der bei diesem entscheidenden Spiel von St. Pauli aus dem Meter das Tor nicht getroffen hat gegen Wolfsburg. Das war der das geschafft hat, den vorbeizuschießen. Aber naja, ist ja auch egal, kann in so einer Situation vielleicht auch mal passieren. Also meine Informationen sind, dass die Vertragsverlängerung, die Schalke gemacht hat mit Elfhausi, mit Ayhan und jetzt auch mit Vitali Becker, natürlich auch nicht umsonst war. Ne? Also bei allen dreien ist das Gehalt angepasst worden und nicht zu knapp. Auch vollkommen berechtigt übrigens. Das heißt, das ist deutlich teurer geworden, als vielleicht auch der eine oder andere geplant hat. Dann macht das natürlich den Spielraum ein bisschen knapper, dadurch, dass Schalke halt auch bisher keinen abgeben konnte. Also ne, du hast gerade Donko angesprochen, der bei der U23 sogar am Spiel in Wattenscheid erstmal auf der Bank saß, dann ist er reingekommen und hat einen Elfmeter verschuldet. Also der macht gerade keine Eigenwerbung für sich. Finn Porat auch nicht unbedingt, Max Krüger auch nicht unbedingt. Also da hat Schalke überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr bekommen, dadurch, dass keine Spiele abgegeben wurden. Und ich würde Stand heute sogar fast davon ausgehen, dass es vielleicht nur für eine Laie hinten raus reichen könnte oder vielleicht sogar auch gar keinen Transfer mehr mit sich bringt. Also ich würde jetzt nicht zu euphorisch sein, was plötzliche Transfers angeht. Also ich kann dazu sagen, zu den Namen, die jetzt gerade gespielt wurden, gibt es keinen heißen Draht aktuell.
Ja, also der letzte Deadline-Day, also der im Winter hat ja gezeigt, wie schnell das dann auch gehen kann. Also ja. Ich glaube, 2 oder 3 Tage bevor Aushish und Njai bei uns aufgeschlagen sind, waren die auch überhaupt nicht absehbar und plötzlich waren beide trotzdem da. Also das geht dann schon nochmal schnell, weil hinten raus sind auch die Vereine auch nochmal, sag ich mal, gesprächsbereiter, jemanden vielleicht, wie du sagst, auf Leihbasis abzugeben oder auch vielleicht jemanden ablösefrei abzugeben. Das bringt mich zu einem Gerücht, das heute auch noch aufwaberte. Ganz kurz, Amura von Wolfsburg soll angeblich laut L'Equipe ein Kandidat auf Schalke sein. Das wäre natürlich schon ein richtiges Statement. Leihweise, ich tue mich ein bisschen schwer, aber sportlich wäre das natürlich schon ein Kracher, oder?
Ja, also ich habe den damals das erste Mal gesehen, als der in Bochum gespielt hat und da hat er die quasi alleine alle gemacht. Und da habe ich nur gedacht, was ein geiler Kicker. Da ist er wohl auch in so ein totales Leistungsloch irgendwie gefallen. Ich weiß nicht, ob der charakterlich so zur Truppe passt. Das von außen betrachtet wäre ich da jetzt erstmal vorsichtig. Wäre so ein Spieler so, würde schon zu, ich sag mal so, von der Grundausstattung passen. Ne? Hängt gerade irgendwie im Loch und Miron Muslic soll's machen. Aber ich glaube, finanziell nicht darstellbar. Also in Wolfsburg zahlen die ja gar nicht in Tanakas, sondern eher in, wie heißt der teuerste, in Phaetons, oder wie heißen die teuersten VWs? Also der kriegt so viel Kohle, das kannst du einfach nicht bezahlen. Vielleicht eine Leihe ohne Kaufoption, aber wie gesagt, nach meinen Informationen ist zurzeit nichts Heißes dabei, weil die finanzielle Situation das nicht unbedingt hergibt. Wir haben ja auch über Aushish vorhin gesprochen. Sollte der seinen neuen Vertrag, der ihm vorliegt, und da sind ja unsere Informationen, dass er durchaus gewillt ist, dass er den jetzt unterschreibt, obwohl es Anfragen auch von anderen Clubs gab, das würde ja auch wieder heißen, dass Schalke da mehr ausgeben müsste. Das heißt, du bist finanziell einfach zurzeit maximal strapaziert und wäre, glaube ich, ein ganz cooler Kicker irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das aktuell darstellbar ist. Aber ja, also,
sind wir mal ehrlich,
sie haben mal geguckt, ja. Glaube ich. Also auf der Liste ist er bestimmt. Das passt ja auch, ne? Der Spiel findet da nicht statt.
Also sind wir mal ehrlich, letztes Jahr hat Wolfsburg ein 30 Millionen Angebot von Benfica abgelehnt für ihn. 30 Millionen vor 12 Monaten. Ich glaube allerhöchstens, wie du sagst, wenn überhaupt was dran ist, dann nur, wenn Süller geht, weil nur dann hast du auch nochmal Bedarf im Sturm. Weil wenn Süller bleibt, dann hast du Süller, Dzeko und Adamu, also du wirst nicht einen vierten Stürmer holen, wenn du nur mit einem Stürmer spielen willst. Mhm. Wenn dann überhaupt, wenn Süller geht, und Geld da ist und dann wahrscheinlich auch nur eine reine Laie, wo Wolfsburg den Großteil des Gehalts übernimmt, wo Wolfsburg sich dann erhofft, dass er in der Bundesliga nochmal durchstattet, dass sie ihn dann in 12 Monaten teuer verkaufen können. Das ist das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann. Wäre dann für uns natürlich egal, weil dann würde der vielleicht in diesen 12 Monaten, also in diesem Szenario, wenn er dann explodiert, profitiert Wolfsburg nächstes Jahr, aber wir profitieren natürlich jetzt in dieser kommenden Saison davon. ob da was dran ist. Vielleicht haben wir nächste Woche mehr dann dazu, oder?
Ja, also ein Dementi-Dirk würde ich nicht hochschicken. Das sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube, dass da was dran ist, dass es eine Idee ist, die Schalke durchspielt. Aber ich, wie gesagt, da hängen halt ganz viele Faktoren dran. Ich glaube, dass es vielleicht so, wie du schon sagst, nächste Woche Richtung Deadline Day. Da haben wir natürlich, wir nehmen montags auf, Deadline Day ist Dienstag, ist wieder so ein bisschen, da wird sich alles wieder überholen. Ich glaube, dass Schalke da vielleicht auch noch mal ein bisschen abwartet, wenn Wolfsburg hat ja scheinbar gar keine Verwendung mehr für ihn. Und wie gesagt, du sagst ja die Möglichkeiten. Also es ist vielleicht auch für Wolfsburg interessant. Also ein Dementi Dirk zu Amura gibt's nicht.
Ja, also übrigens, also zur nächsten Woche, wir haben jetzt selber auch noch nicht drüber gesprochen, also wir zeichnen ja Montag auf, es kann natürlich durchaus sein, je nachdem, wie viel am Deadline Day passiert und ob Dirk Zeit hat, vielleicht machen wir dann am Mittwoch. Dienstagabend oder Mittwoch nochmal eine Sonderfolge. Ja. Ich habe dann Urlaub, hätte dann also Zeit, muss auch nicht wegen dem Dienstplan schauen. Das wäre dann aber so ein Quickie, so 20, 30 Minuten, wo wir dann nochmal, so wie wir es letzte Saison im Winter gemacht haben, auch nochmal die Parkplatz-Sperrs besprechen. Genau. Aber nur, wenn eben was passiert. So, ja. Und dann kommen wir dann tatsächlich auch so zum Ende. Wir machen nämlich jetzt noch, bevor wir zu den Fragen kommen, was macht eigentlich die Leihspieler? So, und das ist diese Woche ein absolutes Trauerspiel. Feder Remmert, Duisburg ist im Pokal ausgeschieden gegen Elversberg, nicht im Kader. Na, what else is new? Naja, schauen wir mal weiter. Bottlich, Alesund hat im norwegischen Pokal 13-0 gewonnen gegen Langevåg. Bottlich nicht im Kader. Der stand noch nicht mal auf der Bank. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das mit dem 5-5 in der Vorwoche zusammenhängt oder ob es tatsächlich im Pokal, ob sie ihn komplett rausnehmen wollten. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Mika Valentovic, der stand im Kader, aber Fürth ist im DFB-Pokal zu Hause gegen Bochum ausgeschieden. Und Valentovic kam als einziger Offensivspieler nicht zum Einsatz, saß 90 Minuten auf der Bank. Obwohl, und das ist natürlich bitter für den Jungen, Fürth tatsächlich noch ein Tor gebraucht hat und noch einen Wechsel hätte. Also ja, das ist auch nicht gut. Der Einzige, der wieder mal gespielt hat, ist Felipe Sanchez für Santos Laguna. Das Positive erstmal, hatte die meisten Ballkontakte auf dem Platz, hatte eine Passquote von 95%, auch das ist herausragend, und hat 4 von 5 Zweikämpfen gewonnen. Also auch das ist überragend, 80%. Aber sie haben wieder verloren. Das verliert einfach jedes Spiel 2-3 gegen Puebla, 7. Niederlage in Folge in Mexiko. Ja, also die Laien, wie gesagt, ja. Bei Sanchez, der spielt zumindest. Portlich muss man mal sehen, ob es nur ein Ausritzer, nur im Pokal war. Ja. Bei Remmert und Valentovic ist absolut noch Luft nach oben. Schauen wir mal. Gut, und dann
ich habe noch eins, ich fand nämlich ganz interessant, ich habe gestern mal, weil wir gestern ja schon drüber gesprochen hatten, was mit Podlech ist, hatte ich mal geschaut, was mit Justin Hekeren in Anderlecht ist, der spielt da gar nicht, ne? Der ist jetzt da immer nur auf der Bank. Da spielt dieser 34-jährige Chor Nesse oder irgendwie so, wie der heißt. Also, ja, ein bisschen schade. Aber
schade,
also
ja, definitiv.
Ja, also ich muss einmal noch mal ganz kurz nachhaken, weil ich gerade noch eine Info gekriegt habe zum Thema Amura. Also, ja, also wir können so in die Richtung, sind wir schon nicht so ganz verkehrt unterwegs, ohne dass Schalke jetzt noch jemanden abgibt, geht nix. Ja, und Amura ist mit Sicherheit eine nette Idee, aber auch da gilt das Gleiche, ohne dass Schalke irgendwie Platz schafft und vielleicht auch, das gilt dann auch nicht nur für einen Spieler, sondern für ein oder zwei, ist da nichts möglich, aber es wird kein Dementi-Dirk zu dem Namen geben.
Okay, das klingt jetzt nicht so ganz verkehrt. Das muss man schauen, ob es da noch was hergibt. Ich fände ihn super. Ich finde zwar nicht, dass er die Position ist, die ich am meisten besetzen würde. Ich sehe eher auf der 10, aber der kann auch so hinterm Stürmer spielen. Der hat vor 2, vor 3 Jahren hatte super Jahre in Wolfsburg gehabt. Letztes Jahr bin ich bei dir, wurde auch zwischendrin mal suspendiert, hat jetzt eine sehr, sehr schlechte Saison hinter sich. Aber der hat absolut das Potenzial, Schalke zu helfen. Definitiv. Und du hast jetzt den Charakter angesprochen. Ich finde, mit der Kabine kannst du vielleicht auch so einen eher mal integrieren als in einer schwachen Kabine, wo der dann vielleicht so als fauler Apfel, was er, würden wir ihm nicht unterstellen, aber wenn das wäre, dann die ganze Mannschaft infiziert. Ich glaube, in der Kabine würde man das selbst reinigen, eine gewisse Selbsthygiene da an den Tag legen. Und Von daher, ja. Gut, dann kommen wir zu einer Frage, die uns gefühlt eigentlich jede Woche erreicht. Also wirklich jede Woche. Da sind wir nämlich bei den Leihspielern. Und zwar Burdi88 fragt, Schalke hat Partnervereine wie VVV Venlo. Warum verleiht man Spieler wie Max Krüger nicht dahin? So, Dirk, das ist nämlich ganz, ganz einfach. Jetzt erklär mal.
Ja, ist ganz, also es ist weiterhin natürlich ein Anliegen, mit diesen Vereinen zusammenzuarbeiten, aber es müssen halt alle Parteien damit zufrieden sein. Das heißt einmal der aufnehmende Verein, der abgebende Verein und auch die Spielerseite. Und das hakt dann halt hier und da mal. Es ist halt auch nicht so, dass das Farmteams sind. Also dass Schalke die einfach beliebig ausnutzen kann und sagen kann, hier, macht jetzt mal den Spieler hier, der steht bei uns auf der Resterampe. Die Frage ist halt auch, was willst du erreichen? Ne? Also nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Max Krüger, ohne dass ich das jetzt irgendwie, lieber Max, nimm mir das nicht übel. Nimmst jetzt mal Max Krüger und dann sagst du ja hier, der spielt bei uns in der U23, da spielt er auf einem, ich sag mal, halbwegs Niveau, natürlich niedrigeres Niveau als er kann, aber warum soll er jetzt nach Venlo gehen, wo er vielleicht wo die Qualität und das Niveau viel niedriger ist, und dann macht das halt keinen Sinn. Oder nehmen wir ein Beispiel Finn Porat, auch jetzt alles nur ein bisschen fiktiv, sagst du, er soll jetzt nach, was ist noch ein Ausbildungsverein, sag ich jetzt sogar schon.
Ja, ich hab schon vergessen, irgendwas in der Schweiz. Ja.
Ne, genau, Aarau, und dann sagt der Finn Porat, nee, da will ich gar nicht hin, dann macht man das natürlich nicht. Also es ist weiter so, dass man mit den Vereinen zusammenarbeitet, aber es ergibt sich einfach nicht, und es kann ja sein, dass hinten raus noch was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass das komplett tot ist, aber es hat halt keine Prio und alle Seiten müssen das wollen.
Ja, also der entscheidende Punkt, den du gerade sagst, also wir können ja die Vereine nicht zwingen, Spieler zu nehmen. Das sind eigenständige Vereine, die mit uns kooperieren, und das war's dann auch schon. Also wir haben da keine... dass wir da sagen können, also ihr müsst ihn jetzt nehmen. Ja, genau. Wenn die keinen Bedarf haben auf der Position oder den Spieler nicht mögen, dann ist das halt so. Ja. Oder wenn der Spieler, da, wie du sagst, einfach da nicht hin will, dann ist das halt auch so. Ja, genau. Also du kannst da niemanden irgendwo hinschicken gegen das Einverständnis des anderen Vereins oder des Spielers. Also das sind immer drei Parteien, und wenn eine Partei da keinen Bock hat, dann hat sich das Thema halt erledigt. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass man mehr Spieler trotzdem da unterbekommt. Aber wie gesagt, die Krux ist halt nun mal, muss halt für alle Parteien passen.
Ja, und so, du darfst doch nicht vergessen, also die U23 hat zum Beispiel jetzt in Wattenscheid so wenig Spieler dabei gehabt. Gab mal ein paar Verletzte, und ich glaube, das ein oder andere gab es auch irgendwie ein bisschen problematisch. Also ich glaube, ein, zwei Spieler haben es nicht in den Kader aus anderen Gründen geschafft. Aber da ist ja Yusufu, hast du mir sogar geschickt, kurz vor Schluss der Torwart eingewechselt worden.
15 Minuten vor Schluss, nicht kurz vor Schluss.
Der Torwart. Also ja, du hast halt die
Viertelstunde vor Schluss als Stürmer. Ja, also.
Genau, die spielt in der Regionalliga, muss da drin bleiben. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht wie wild irgendwelche Spieler abgeben. Du musst auch ein bisschen gucken, vielleicht hilft es auch der U23. Also, wie gesagt, es gibt mehrere Argumente, aber aktuell jetzt gerade spielen die Partnervereine keine Riesenrolle.
Ja. Gut, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Gregor.Faltin fragt nämlich, neue Gerüchte über den dritten Rang in der Arena. Hintergrund dazu, Matthias Tillmann hat ein Interview gegeben, dass möglicherweise ein Stadionausbau nun doch möglich wäre. Dirk, wie sieht's denn da aus?
Ja, Matthias Tillmann hat ein Interview gegeben bei den Kollegen der Ruhrnachrichten, hat da halt gesagt, dass im Rahmen der 25 Jahre Felddienstarena, dass man halt auch jemanden mal beauftragt hat, der gesagt hat, es wäre durchaus möglich, das Dach abzunehmen und einen dritten Rang draufzubauen. Das finden natürlich jetzt gerade alle ganz, ganz scharf, weil alle ja scharf auf Tickets sind. Die Frage eins ist, also Statik scheint irgendwie zu gehen. Das dachte ich immer, wäre das größte Problem, weil Schalke die Arena ja auf Stelzen steht, weil aufgrund der Bergbauregionen der Untergrund einfach ja nicht so fest ist und die Arena ja auch tatsächlich in Bewegung ist und teilweise auch um Zentimeter absinkt. Aber selbst wenn das möglich wäre, ist das sehr, sehr aufwendig. Ich meine, überleg doch mal bitte, die ganze Stahlkonstruktion des Dachs muss abgenommen werden. Dann muss da ein dritter Rang draufgebaut werden und dann kommt das Dach wieder drauf. Ich will nicht wissen, wie viele 100 Millionen das kostet. Also der Kosten-Nutzen ist das große Thema, sehe ich überhaupt nicht. Es ist schön, dass man das zumindest mal durchspielt, dass man den Fans da was mitgeben kann, aber ganz ehrlich, von was reden wir hier? Also klar könnte Schalke bestimmt auch 70.000 oder 75.000 raushauen, aber wann hast du die Kosten wieder drin? Viel wichtiger ist, die Arena weiterhin fit zu halten. Schalke pumpt da jedes Jahr 1 Million rein, um das Stadion so gut aussehen zu lassen, wie es jetzt aussieht. Schalke ist, muss Modernisierungen durchführen, wie jetzt zum Beispiel die Werbebande, diese LED-Bande, die eingezogen wurde, die gegen Bayern das erste Mal im Oberrang genutzt wird. Da kannst du viel mehr Geld mitmachen, als wenn du noch einen Rang obendrauf setzt. Und ich ganz ehrlich, 62.000 und ein paar obendrauf, das ist ein gutes Fassungsvermögen. Und da muss man jetzt nicht nur, weil jetzt gerade plötzlich Schalke in ist und alle zum Spiel wollen, noch einen dritten Rang obendrauf klatschen.
Ja, absolut. Also ja. Gut, und dann die nächste Frage ist von Schalke-24. Keine Frage, einfach nur Heulund.
Ja, also im Trainingslager hieß es noch, der kommt im August nach Gelsenkirchen. Er ist weiterhin bei der Reha in Dänemark. Schalke will da bewusst keinen Druck aufbauen, weil der Junge sich ganz in Ruhe auf seine Genesung und auf seine Reha konzentrieren soll. Und es macht jetzt auch keinen Sinn. Das ist übrigens mit ein Grund, warum Schalke eigentlich ungerne Ausfallzeiten und so kommuniziert, weil die Fans darauf dann, es gibt halt immer ein paar, die dann gucken, der hat aber gesagt, der kommt Mitte August. Jetzt haben wir Ende August, ja, der ist ja noch nicht da. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass Schalke das halt nicht macht, weil halt sofort man darauf festgenagelt wird. Ne? Also es ist, glaube ich, bei einem Spieler, der so lange ausgefallen ist und so viele Probleme hat, ist es absolut angesagt, dem einfach die Zeit zu geben. Und ob er jetzt Ende August, Mitte September oder meinetwegen auch erst Anfang Oktober wieder einsteigt, wenn das bedeutet, dass er dann irgendwann wieder als Profi Fußball spielen kann und für Schalke spielen kann, dann sollte man diese Zeit auch nutzen. Und das ist der aktuelle Stand. Und ich glaube, da wird es auch dann keine weiteren Wasserstandsmeldungen geben, bis er dann in Gelsenkirchen auch wirklich ankommt.
Ja, absolut. So, und dann die letzte Frage, bevor ich die stelle, nochmal ein eigener Hinweis in eigener Sache. Also es gibt auch sehr, sehr viele Fragen zu finanziellen Themen. Ja, die ignorieren wir aktuell komplett. Nicht, weil wir keinen Bock drauf haben oder weil wir böswillig sind, sondern weil wir diese Fragen in unserer Episode mit Christina Will-Hammers dann besprechen wollen. Also da wird es nochmal einen eigenen Fragenaufruf geben und da kann man dann alle Fragen zu negativen Eigenkapital und so weiter dann nochmal platzieren und da werden wir dann eben auch Fragen nehmen, die nur zu diesen Themen komplex sind. So, die letzte Frage ist von Tobi-129. Ja, Dirk, jetzt beantworte mal diese Frage. Wie kam Robert eigentlich zu seinem Job, beziehungsweise dass Robert dein Partner für den Podcast ist? BWG, jetzt aber.
Ja, ich, keine Ahnung. Also ich habe mich ja lange gesträubt, muss ich sagen, weil ich bin kein Podcast-Typ. Aber es macht mir halt, also das muss ich jetzt vorweg schicken, Robert, es macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team. Ja. Aber ich, also ehrlich gesagt, habe ich damit gar nicht so viel zu tun gehabt, außer dass ich irgendwann mich nicht mehr wehren konnte und ich ganz frech gesagt habe, ich habe eigentlich keine Zeit. Wenn ihr irgendeinen Deppen findet, ja, wenn ihr jemanden findet, der sich damit auskennt und der sich da kümmert, weil ich dafür keine Zeit habe, dann mache ich das. Und dann hieß es, ja, der Robert macht das natürlich, weil wir hören euch immer so gerne zu, wenn ihr telefoniert. Weil wir beide immer telefoniert haben und uns dann immer, dann sind diese Telefonate immer so ausufernd geworden und scheinbar haben alle zugehört.
Ja, also diese Telefonate, die glaube ich zwei an der Zahl waren, als ich in der Redaktion war. Also das ist relativ einfach erklärt. Schalke ist ein großer Verein. Sky hatte bereits Podcasts zum FC Bayern und zu Borussia Dortmund. Dort haben das die Reporter untereinander gemacht. Da gibt es halt mehr Reporter zu den Vereinen. Und dann hieß es, ja gut, dann machen wir Schalke halt auch. Und da das ein digitales Thema war, war dann klar, okay, wir hätten gern Dirk. Und dann hieß es, ja okay, wer ist denn so bekloppt und tut sich mit dem ab, der immer nur im Urlaub ist. Und dann fiel die Wahl auf mich, weil ich immer rumgeschrien habe und Schalke gespielt habe. Und dann hat mich mein Chef damals, Mario Volpe, Shoutout hier, hat mich dann gefragt. Und ich habe gesagt, sehe ich halt gar nicht. Kann ich mal wegen Dirk, sondern generell. Ich halt auch dachte eben, wer will denn von mir hören? Und so weiter. Und dann hieß es halt, naja gut, aber komm, lass uns mal probieren und überleg dir das mal und so. Und dann haben wir uns mal unterhalten. Und dann hast du halt auch das, was du gerade gesagt hast. Naja gut, also du machst es schon, aber nur, wenn du eben da eine Stunde reinkommst und dann fährt. Nee, eine Dreiviertelstunde, das war ja unser ursprüngliches Ziel. Ja, und dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann probieren wir das. Also das, lange Rede kurz, wir waren beide total skeptisch und haben beide brutalen Fun mittlerweile dran und ja, finden es cool und witzig und die Abrufzahlen sind ja auch ganz ganz okay, deswegen hoffen wir, dass es euch dann auch gefällt. Ja, und so kam das, also irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, irgendwie so ein bisschen, also ja,
der also ist auch super Zufall, also, so wie, ja. Wie viel Kontakt wir mittlerweile haben, ne?
Das ist, ja, das mittlerweile. Ich chatte dir mehr als mit meinen besten Kumpels und ja, also es ist teilweise geht's. Ja, also naja. Gut, und damit sind wir am Ende. Das war heute wieder eine lange Folge, aber wegen dem Gast hoffe ich, könnt ihr das entschuldigen. Ja, ich mache mich jetzt direkt ans Schnibbeln. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Wir probieren ein bisschen was aus. Hoffentlich ist die Qualität dann auch angemessen. Das versuchen wir. Genau. Und ansonsten, ja, wir hören uns nächsten Montag auf jeden Fall wieder. Dann an meinem ersten Urlaubstag. Und dann schauen wir mal, wie viel es noch wir so machen. Du bist nächste Woche wieder ganz normal zu Hause, oder?
Genau, ich komme zum Spiel gegen Augsburg, bin ich wieder zu Hause vom Fernseher, tatsächlich nicht vor Ort. Guck mir am Samstag wahrscheinlich noch Alkmaar gegen Go Ahead Eagles hier an, weil ich in der Nähe von Alkmaar bin. Und dann, aber da muss ich erst noch gucken, da muss man sich irgendwie so anmelden. Und dann am Montag wieder in alter Frische aus dem Keller. Ja, vielen lieben Dank für euch, vielen lieben Dank Marc Siegmann, vielen lieben Dank Robert. Ich muss jetzt, die Kinder scharren hier schon mit den Füßen, also sorry, dass ich zwei, dreimal hier links rumgeguckt habe, weil ich gesagt habe, Papa nimmt auf der Terrasse auf, die wollen ins Spaßbad, da muss ich jetzt hin.
Ja, dann will ich dich nicht aufhalten, ich bedanke mich auch, BWG an alle, macht's gut, bis nächsten Montag, ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.